Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sollte gerade draußen die Sonne scheinen, so hört ihr uns wahrscheinlich über Radio OKJ am Donnerstag oder Sonnabend um 14 Uhr. Mit dieser Sendung werden wir auch das erste Mal in Weimar bei Radio Lotte am ersten Sonnabend im Monat um 19 Uhr zu hören sein. Und das wird dann auch unser Stammplatz sein, an dem ihr uns den Datenkanal hören könnt. Ja, und uns, das ist heute leider nur so die Hälfte mit Ergänzung, denn ich, der Jörg, bin heute allein im Studio. Eventuell kommt der Jens noch nach oder er fällt krankheitsbedingt heute mal aus. Aber schon so in weiser Voraussicht, dass es nicht so einsam hier im Studio wird, habe ich einen Gast eingeladen, denn wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, mit dem ich vor ein paar Wochen durch Zufall in Kontakt gekommen bin und was sich ganz gut ergeben hat, sodass wir heute Friederike Klahn hier begrüßen können vom DLR aus Jena und uns zusammen über das Thema Bürgerwissenschaften unterhalten wollen.
Genau.
Ja, hallo.
Ja, schön hier zu sein.
Genau, und vom DLR, ich bin durch die Volkshochschule, durch so einen Besuch bei euch ja dazugestoßen. Es war eine Führung durchs Haus, was die einzelnen Abteilungen sind. Und so lange ist ja der DLR noch gar nicht hier in Jena, beziehungsweise was ist der DLR für die, die es noch nicht mitbekommen haben?
Genau, das DLR ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ist ein Verein.
Oh, das ist ja interessant.
Genau. Sehr großer Verein, ja, der sich sozusagen der Wissenschaft im Luft- und Raumfahrtbereich gewidmet hat. Hat ca. 8000 Mitarbeiter, also wirklich sehr groß. Und ja, interessant ist, dass so Mitte 2018 sind dann 7 neue Institute entstanden. So dass wir dann bei 40 Instituten gelandet sind insgesamt. Und eins davon ist in Jena entstanden, das ist das Institut für Datenwissenschaften, wo wir eben den Fokus auf datenwissenschaftliche Technologien legen. Wird auch noch 7 neue weitere Institute geben im nächsten Jahr. Also ganz spannend, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Genau. Kann vielleicht nochmal was dazu sagen, was das DLR überhaupt macht. Also es sind im Prinzip 3 Bereiche. Einmal die Wissenschaft, das ist ein sehr großer Bereich. Dann haben wir die Raumfahrtagentur, die sich sozusagen tatsächlich mit der Durchführung von Satellitenmissionen zum Beispiel beschäftigt, mit dem ganzen Management, was da dahinter liegt. Und dann haben wir noch den Projektträger, den vielleicht alle kennen, die irgendwie in der Wissenschaft tätig sind, der sozusagen, Projekte managt. Deshalb immer, wenn ich eine Ausschreibung habe zu einem bestimmten Thema, wo sich dann Wissenschaftler um Geld bewerben können, dann ist häufig der Projektträger im Spiel, der dann das ganze Management, was dahinter liegt, macht. Im wissenschaftlichen Bereich gibt es so 5 große Themenbereiche. Das ist einmal die Raumfahrt natürlich, dann Luftfahrt, Verkehr, Energie und so als Querschnittsbereich das Thema Sicherheit. Genau, das sind so die großen Kernkompetenzen des DLR.
Reine Techniksicherheit, also eben der Aufprall der Airbag in der Sinn oder auch weiter gefasst?
Nee, das kann ganz verschiedene, also natürlich die technische Seite, aber sowas auch wie maritime Sicherheit, ne? Also welche Bedrohungsszenarien könnte es geben, also rein, was weiß ich, wetterbedingte Bedrohung, aber auch, sag ich mal, durch...
Also auch in diese Richtung Technikfolgenabschätzung, also sowas wie wir haben die neue Entdeckung, wir haben eben jetzt Atome entdeckt und deren Spaltung und fragen uns, ob das in Zukunft sicher sein wird. Ist sowas?
Also diese ganze ethische Debatte geht jetzt gerade los. Weiß ich jetzt gar nicht, ob in dem Bereich schon so viel passiert ist. Ich glaube, da haben wir alle, also nicht nur ein bisschen Nachholbedarf, weil die Technik irgendwie ein bisschen schneller war als die Menschen, die dahinter stehen.
Ja.
Genau. Aber da passiert zurzeit auch ziemlich viel in die Richtung bei uns. Genau.
Und hier in Jena sind mit dem Schwerpunkt Daten was für interessante Bereiche angesiedelt. Denn werden von hier auch Satelliten auch, eventuell in Kooperation mit Zeiss?
Also was wir machen, ich kann mal sagen, was so der wissenschaftliche Fokus ist. Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen erstmal, die sich ganz dedizierten Themen eigentlich widmen, weil Datenwissenschaft ist natürlich ein sehr, sehr breiter Bereich. Mhm. Da haben wir einmal digitale Produktionsplattformen. Da ist tatsächlich, geht es da eben darum, dass man Produktionsprozesse durch ein digitales Counterpart sozusagen unterstützt. Also ganz konkret geht es dort um die Produktion von Raumfahrzeugen oder Satelliten, solche Dinge. Und das ist halt ein sehr langer Prozess von der Konzeption bis zum Beschaffen der Teile, zum Zusammenbauen und dann am Ende muss das Ding natürlich in der Luft irgendwie funktionieren und gemanagt werden. Genau, und da gibt es natürlich sehr viele Auflagen dazwischen, da kann sehr viel schief gehen und all diese Informationen, die werden häufig in Dokumenten gesammelt und das Problem ist natürlich, dass der Informationsfluss dadurch nicht gegeben ist. Ne? Also die Rückmeldung, was hat denn gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, das klappt natürlich nicht besonders gut. So. Und der Gedanke ist, dass man diese ganzen Informationen später mal digital vorliegen hat und dass die dann am Ende auch an der richtigen Stelle landen. Das ist so das große Thema. Dann haben wir IT-Sicherheit als ein Thema. Und da geht es vorwiegend darum, dass man, wie kann man Software sicherer machen, indem man den Softwareentwicklungsprozess verbessert. Ne? Ja. Also wie kann man die Entwicklern so ein bisschen an der Hand nehmen, dass einfach so typische Probleme nicht auftreten können. Das ist der Grundgedanke. Dann haben wir Datenmanagement. Das ist einem, was einem vielleicht so ein bisschen als erstes einfällt, wenn man an Datenwissenschaft denkt. Wie kann ich große Datenmengen effizient handeln? Also wie kann ich die zum Beispiel indizieren, sodass ich sinnvoll drauf zugreifen kann? Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung Satellitendaten. Das ist gerade ein Fokus. Mhm. Also die Erdbeobachtung, das ist einfach ein Bereich, wo ich unglaublich große Datenmengen ansammle. Und die müssen natürlich erstmal irgendwie archiviert werden. Das reicht natürlich nicht aus, mit den Daten irgendwas machen. Und dann muss ich irgendwie sinnvoll drauf zugreifen. Mhm. Genau. So einen Themenbereich.
Wobei da eben groß, wie ich erfahren habe, ja wirklich im Peta-Bereich benennen ist. Also das ist nicht irgendwie die Festplattengröße, sondern wirklich Dimensionen, die man zu Hause oder in der Firma auch gar nicht kennt.
Genau, das wird dann auf große Binder aufgespielt und wirklich in riesen Regalen platziert. Ja. Und irgendwie muss ich dann sinnvoll darauf zugreifen können. Genau. Was haben wir noch? Dann haben wir Visual Analytics. Mhm. Der Mensch ist ja sozusagen eigentlich ganz gut ausgestattet, um irgendwelche Zusammenhänge in Daten zu sehen, wenn die visualisiert sind. Ne? Ja. Genau diese Fähigkeit möchte ich irgendwie nutzen. Also, und da geht es eben darum, wie kann ich Daten erstmal effizient visualisieren. Wenn ich wieder an große Datenmengen denke, ist das natürlich auch eine Schwierigkeit. Und wie kann ich das so machen, dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten dann besonders gut zum Beispiel Muster erkennen kann? Mhm. Oder wie kann ich Daten über Skalen hinweg visualisieren? Ich kann ja Informationen über einzelne Länder haben, dann habe ich aber wieder Informationen, die punktuell sind auf der Erde verortet. Wie kann ich diese über diese Skalen hinweg die Informationen darstellen?
Also die grafische Aufbereitung der Daten.
Genau. Ja. So, und dann haben wir noch die Klimainformatik. Die Kollegen beschäftigen sich mit Klimamodellen und da ist eine Schwierigkeit, man muss ja immer irgendwelche Annahmen machen. Ne? Also wie ist der Ist-Zustand, wie könnte der sich in Zukunft entwickeln und dann mache ich Vorhersagen und das Problem ist, dass diese Vorhersagen sehr stark davon abhängen, welche Annahmen ich mache. Eine kleine Änderung in den Annahmen können zu sehr großen Änderungen in den Vorhersagen führen, was unschön ist. Ne? Ich möchte wissen, was in Zukunft passiert. Ja. So. Und die Kollegen schauen halt, welche Parameter sind denn dafür verantwortlich, dass die Vorhersagen so extrem unterschiedlich sind und wie kann ich die Genauigkeit vielleicht verbessern? Und natürlich ein anderer Punkt ist, welche Dinge bewirken eigentlich klimatische Veränderungen? Wie hängen die kausal zusammen? Das ist ein großes Thema. Genau, und dann haben wir noch die Bürgerwissenschaften, die mich natürlich am meisten interessieren. Da ist der Grundgedanke, dass man eben Wissenschaft nicht mehr alleine so in seinem Elfenbeinturm macht, sondern dass die Menschen sozusagen, die Bürger, die die natürlich auch wieder Wissenschaftler sein können, vielleicht in einem anderen Fachgebiet, dass die an wissenschaftlichen Fragestellungen mitwirken. Das heißt, in vielen Projekten, dass sie bei der Datenakquise mithelfen, aber der Grundgedanke von Bürgerwissenschaften ist eigentlich, dass sie komplett den wissenschaftlichen Prozess involviert sind, also eigene Fragestellungen vielleicht aufwerfen, die sie persönlich interessieren, die relevant für sie sind. Und dann auch bei der Entwicklung von so einem wissenschaftlichen Projekt mitwirken.
Genau. Also den kompletten Zyklus mit durchlaufen können, von Datensammeln oder von der Planung bis eben am Ende wahrscheinlich auch Schreiben der Veröffentlichung, Finden von Ergebnissen. Ja. Das war ganz interessant. Ich habe mir nämlich den Wikipedia-Artikel zu den Bürgerwissenschaften angesehen. Und da kam der interessante Hinweis, dass sich die Wissenschaft ja eigentlich aus den Bürgerwissenschaften heraus entwickelt hat. Früher waren das keine Profis, die Wissenschaft gemacht haben, sondern einfach Laien. Es hat sich über die Jahre hin erst herausgebildet, dass die Spezialisierung eben das Studium und dann die weitere Vertiefung eines Fachgebiets kam. Und dementsprechend wir beim heutigen System eigentlich sind, dass es Profis sind, die Ergebnisse produzieren oder erforschen, wohingegen es vor 200 Jahren üblich war, dass da sich jeder frei beteiligen konnte. Und insofern ist es ja eigentlich so ein bisschen wieder ein Zusammenkommen von der Allgemeinheit, die Ergebnisse produzieren können und forschen können. Wieder mit den hochprofessionalisierten Wissenschaftlern.
Genau. Das ist ja auch notwendig. Ne? Wir machen ja die Wissenschaft dafür, dass wir das Leben der Menschen verbessern. Und dann sollten wir natürlich die Fragestellung auch so wählen, dass sie wichtige alltägliche Dinge oder gesellschaftlich relevante Probleme adressieren. Und dazu muss man eben mit den Menschen auch reden.
Ja. Also das sehe ich als den einen Vorteil, dass man im Prinzip, dass der Wissenschaftler oder der professionelle Wissenschaftler näher an den Bürger ranrückt, aber auch andererseits bekommt der Bürger ja einen Einblick in die Arbeit der Wissenschaft. Denn ich habe das vom Nachgang jetzt zu unserem Vorgespräch so überlegt, weil da ja auch schon solche Fragen wie Datensammeln aufkam. Man stellt sich das, glaube ich, auch immer so schön vor, dass irgendwer am Schreibtisch sitzt und denkt da mal ein paar Tage lang hin und her und hat dann plötzlich die Erkenntnis. Aber es ist ja wirklich viel Handarbeit zuvor mit Messreihen sammeln, Daten zusammentragen, Daten bereinigen. Also wirklich auch zum Teil leider stupider Kleinarbeit, aber eben notwendige Vorarbeit, die einfach getan werden muss. Und das ist das, was, glaube ich, dem Bild, dem Außenbild eines Wissenschaftlers gar nicht so oder was da davon herkommt. Und da ist der Blick mit hinein in die Bürger oder von den Bürgern in die Wissenschaft hinein ja auch ganz interessant.
Das auf jeden Fall. Ne? Also dass man dann das auch erhöht, sozusagen auch die Akzeptanz dann in wissenschaftliche Ergebnisse, weil man einfach ist nicht mehr diese Blackbox, sondern man sieht, was da passiert. Und es ist eben nicht so, also der Weg von einer Fragestellung über die Datenerhebung bis zu der Analyse, der ist sehr weit. Wenn ich eine Fragestellung habe, muss ich mir erst überlegen, welche Daten brauche ich denn überhaupt, um diese Fragestellung zu beantworten. Wie bekomme ich die Daten? Wie muss ich die organisieren? Dass ich am Ende tatsächlich auch sinnvolle Ergebnisse dort ableiten kann.
Ja. Und hier in Jena, oder ist Jena der erste Standort, an dem sich das DLR mit Bürgerwissenschaften beschäftigt? Oder ist das noch woanders, diese Fragestellung?
Also eine dedizierte Arbeitsgruppe gibt es nur in Jena, aber natürlich gibt es am DLR auch schon verschiedene Aktivitäten in dem Bereich. Ne? Also es ist üblicherweise so in Bürgerwissenschaften, nicht nur am DLR, dass diese Projekte immer im Kontext von der Anwendung entstehen. Also jemand, der, was weiß ich, der Biologe, der eine Fragestellung hat oder der Erdbeobachter, der stößt vielleicht an eine Grenze, wo er beispielsweise an Daten nicht rankommt, die er eigentlich bräuchte. Und dann kommt eben der Gedanke, dass man so ein bürgerwissenschaftliches Projekt machen könnte und dann kommt das aber aus dieser Anwendung heraus. Und das Schöne halt in Jena ist, dass wir eine Arbeitsgruppe haben, wo wir uns wissenschaftlich mit dem Thema Bürgerwissenschaften auseinandersetzen können. Also insbesondere, wie kann ich sowas denn unterstützen? Also sowohl, wie muss so ein Projekt aufgebaut sein? Welche Werkzeuge kann ich denn den Bürgern vielleicht an die Hand geben, damit die sinnvoll beitragen können zu so einem Projekt. Wie können Wissenschaftler und Bürger gut miteinander kommunizieren? Ist ja auch erstmal schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden und solche Dinge.
Oder wo finde ich meine Bürger?
Genau.
Das ist ja auch im Prinzip so eine Schwierigkeit. Ich kann ja nicht unbedingt auf die Straße gehen oder es ist nicht so effizient, da das Plakat aufzuhängen.
Genau.
Und da wahrscheinlich so als strukturierte Herangehensweise den Weg finden, wie das besser genutzt werden kann.
Genau, also das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, an die Menschen, die sich für sowas interessieren, überhaupt heranzutreten. Oder umgedreht, wenn sich jemand interessiert, wo muss er sich hinwenden? Und was wir vorhaben, ist eben so ein Bürgerlabor zu bauen, also quasi wie man das von den Schülerlaboren vielleicht schon kennt. Eben nicht nur für Schüler, sondern auch für Erwachsene, die dort hinkommen können, wenn sie vielleicht eine Fragestellung haben, die man diese dann möglicherweise gemeinsam mit Wissenschaftlern beantworten können. Also dass man auch irgendwie den Kontakt herstellt. Ne? Das ist ja auch das Problem. Ich habe vielleicht Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit einem bestimmten Thema. Ich habe Menschen, die sich dafür interessieren. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die zwei zusammen? Und diese Schnittstelle gibt es halt oftmals nicht.
Ist das geplant hier in Jena, so ein Bürgerlabor exemplarisch mal aufzubauen und wahrscheinlich dann auch zu verstreuen? Also das Konzept oder sowas sollte sich ja dann auch in verschiedenen anderen Städten reproduzieren lassen.
Genau. Und der Gedanke ist eben auch, was nahe liegt, dass man sich dann auch, es gibt ja sehr viele Aktivitäten hier in Jena schon im Bereich Nachwuchsförderung, also auch im MINT-Bereich, was natürlich bei den Datenwissenschaften nahe liegt. Und da sind wir natürlich auch in Kontakt, um uns da gut zu vernetzen und nicht hier Dinge aufzubauen, die es vielleicht schon gibt.
Und was sind zum Beispiel jetzt Projekte, die ihr hier in Jena schon so angestoßen habt oder angegangen seid?
Also ein großes Schwerpunkt oder ein großer Anwendungsbereich, wo Bürgerschaften, Wissenschaften eine große Rolle spielen, ist in der Erdbeobachtung. Da habe ich ja das Problem, dass ich die Erde immer von oben aufnehme, also mit von Satelliten aus. So, und dann habe ich Modelle, die dann diese Bildinformation nehmen, wo die auch mal herkommt, ob das jetzt Radar ist oder ein optisches Bild. Und anhand dieser Modelle kann ich dann Vorhersagen machen, zum Beispiel über die Biomasse in einem bestimmten Gebiet. Also was ist, wenn ich jetzt einen Wald habe, wie ist der Holzbestand da drin, kann ich dann die Biomasse ableiten, Kohlenstoffgehalt, und das kann man wieder verwenden, um Fragen zum klimatischen Wandel zum Beispiel zu beantworten. Und ja, verschiedene andere Dinge. Und das Problem ist halt, man hat nur diesen Blick von oben, aber Rückstrahlprozess des Signals, der vom Satellit nach unten auf die Erde geht und wieder hoch, der wird natürlich auch durch Parameter am Boden beeinflusst. Was weiß ich, wie hoch ist sind die Bäume dort, wie ist wie dick sind die, was ist der Stammumfang, wie ist der Unterwuchs, sind da vielleicht irgendwelche ganz viele Kräuter noch am Boden und solche Dinge, und die haben alle einen Einfluss darauf. Und an diese Information komme ich aber nicht so einfach ran. Und da kommt eben der Bürger ins Spiel, und da ist auch sehr viel im Gange, das sehr groß aufzuziehen, also quasi weltweit Bürger als Erdbeobachter sozusagen, die dann eben diese bodenbezogenen Informationen liefern. Genau. Und was wir in dem Bereich machen, also wir versuchen das Ganze sozusagen mit Software zu unterstützen. Ein Problem, einfach mal ein Beispiel, ist, dass ich, wenn ich eine Beobachtung am Boden mache, dann ist sie eigentlich nur, also sei es vielleicht ein Tier oder eine Pflanze oder ein Baum, wo ich den Baumumfang messe, und diese Beobachtungen sind eigentlich nur wertvoll, wenn ich weiß ganz genau, wo das auf der Erde gewesen ist. Ich brauche die genaue Lokation. Und die habe ich manchmal nicht oder häufiger sogar nicht. Wenn ich jetzt dran denke, dass ich solche Aufnahmen, Beobachtungen im Wald mache, wo eben das Satellitensignal vielleicht nicht ausreichend ist, GPS und solche Dinge, dann ist es schwierig, dort eine genaue Lokation zu bestimmen, und dann entwickeln wir eben Technologien, mit denen das trotzdem möglich ist, sodass ich eben meine Beobachtung mit einer genauen Geolokation verbinden kann am Ende. Genau, und da sind wir gerade dabei, einen Testlauf durchzuführen, wird jetzt im Frühjahr stattfinden, erstmal mit mit Studenten, dann auch mit Schülergruppen und so, dass man dann sozusagen, wenn die Technologie getestet ist, kann man sie dann auch mit größeren Gruppen durchführen. Genau, dann noch ein weiteres Problem, was auftritt, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Solche Bürgerprojekte, die sind immer relativ kleinskalig, ne? Also sehr lokal. Ich habe halt ein paar Leute, die da, was weiß ich, bestimmte Pflanzen beobachten. Und das auf der ganzen Welt. Und jeder speichert die Daten, die dann entstehen, unterschiedlich ab. Also schon für die Ortsangaben können sehr verschieden sein. Also ich kann Latitude, Longitude, solche Informationen. Ich kann auch sagen, es war in Jena. Ist auch eine Ortsangabe. Solche Dinge. Und das Problem ist, um global irgendwie Aussagen machen zu können, muss ich die Daten sinnvoll zusammenführen. Und das kann ich nicht von Hand machen, wenn ich ganz viele Daten haben, und deswegen ist das Thema Standardisierung eine große Frage, wo wir uns mit beschäftigen. Aber auch so etwas, oder wie machen wir Maschinen verständlich, was in den Daten drin steckt, mit Maschinen für uns die Daten zusammenführen können. Und damit sie das können, müssen sie wissen, worum es bei diesen Daten geht. Genau, das nennt man dann semantische Technologien. Also ich mache die Bedeutung der Daten für Maschinen verständlich, sodass sie die sinnvoll verarbeiten können.
Genau. Wobei das auch schon wieder händisch klingt, diese Daten entsprechend zu markieren, zu anzureichern. Das ist
manchmal der Fall. Was wir zum Beispiel gerade in der Masterarbeit gemacht haben, Daten werden ja häufig mit einer mobilen Anwendung erhoben, wo ich schon ein Formular habe. Und jetzt kann ich natürlich einzelne Felder in dem Formular mit maschinenverständlichen Wissen schon von vornherein verknüpfen. Ne? Und wenn jemand die Daten dann aufnimmt, dann steckt sozusagen die Bedeutung schon drin. Und wir können das dann, es gibt dann sozusagen noch maschinenverständliches Wissen über verschiedene Anwendungsbereiche, und damit können wir das dann verknüpfen. Und kann die Maschine sinnvoll Daten integrieren. Ne?
Okay, also es ist im Prinzip, dass man versucht, im Anfang schon bei der Datenerhebung gezielt Zusatzwissen mit einfließen zu lassen.
Genau, und das ist aber eigentlich ein relativ neuer Weg, weil bisher hat man eben die Daten erhoben ohne diese Annotierung. Und das muss man natürlich dann händisch machen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, man wirft Machine Learning drauf, versucht irgendwie Bedeutung in den Daten zu finden, was ziemlich weißt du, noch relativ gut funktioniert, wenn ich Texte habe oder Webdokumente, wenn ich gerade an Google und sowas denke. Aber das funktioniert halt schlecht, wenn ich Daten habe. Wenn man an eine Excel-Tabelle denkt, da steckt nicht viel drin, außer Zahlen. Ne? Und dann kann ich da mit so einem Algorithmus nicht viel ableiten.
Ja, solange ich da nicht irgendwie schon eine Grobstruktur kenne, wenn ich nicht weiß, was es für Daten sind, dann können das die Herzwerte eines Patienten sein, bis hin zu Temperatur oder irgendwelche anderen Werte. Genau. Also an der Stelle ist es so, diese Herausforderung, die wahrscheinlich weltweit viel verfügbaren Daten nutzbar mitzumachen.
Genau.
Und für mich klangen aber jetzt die beiden Projekte auch schon wieder so richtig konkret, so richtig mit einer Fragestellung und dann dabei sein. Aber beschäftigt ihr euch auch mit dieser Metaebene? Also wie würde man solch einen Prozess angehen? Weil du vorhin gesagt hast, ihr hier in Jena im Prinzip die Arbeitsgruppe beschäftigt sich auch mit dieser Fragestellung, wie funktioniert Bürgerwissenschaften überhaupt? Also dieses Meta-Ding. Sind das auch bei euch mit diese richtigen Fragen?
Das ist ein Thema, und das geht so ein bisschen auch in die psychologische, sozialwissenschaftliche Schiene. Und dann kann ich jetzt gleich mal die Gelegenheit nutzen. Wir hätten da noch eine Stelle zu vergeben. Genau, und wir sind eigentlich noch auf der Suche nach einer Person, die sozusagen so in diesem sozialwissenschaftlichen Bereich, also an der Schnittstelle Informatik, Sozialwissenschaften sitzt, die sich genau damit beschäftigt, wie können denn eben die beiden Parteien gut, also Wissenschaftler und Bürger, wie können die gut miteinander kommunizieren, wie kann ich das durch Strukturen, aber auch vielleicht durch Software unterstützen. Das ist so der Gedanke. Und das ist halt ziemlich schwierig. Also momentan sind wir Informatiker im Team und Geografen.
Okay.
Genau.
Es fehlen jetzt im Prinzip noch so ein bisschen bürgernahe Leute, die so diese soziale.
Genau.
Ja, okay. Denn ich glaube, das ist nämlich auch eine interessante Frage. Wie gewinnt man Bürger dafür, also gewinnen im Sinne von begeistern, da mitzumachen? Oder wo kann ich gezielt nach solchen Leuten suchen?
Richtig. Und das ist natürlich immer sehr themenspezifisch. Ja. Ne? Es gibt auch Themen, wo sich Menschen einfach, wo die intrinsisch motiviert sind. Ne? Wenn es jetzt um, was weiß ich, Pollenflug geht und ich bin Allergiker, ne, dann interessiert mich das auf jeden Fall. Da brauche ich nicht noch irgendwie ein Spiel draus machen, damit es irgendwie spannend wird. Genau, und solche Fragestellungen wollen wir eben auch mit angeben. Also nicht nur rein von der technischen Seite, die natürlich auch wichtig ist, aber es fehlt sozusagen noch die Schnittstelle zum Menschen.
Ja, genau. Dass das gut zusammenkommt. Mir fehlen nämlich jetzt auch solche Sachen ein wie Sternenwarten oder oder beziehungsweise bei Bürgerwissenschaften bin ich auch immer sehr schnell auf Ornithologie gestoßen. Mhm. Also dass die Leute, die ihre Vögel zählen, aus irgendeinem Grunde sind die haben die eben auch irgendwie diese Begeisterung gefunden für dieses Thema. Aber dann sind das ja meist irgendwelche lokalen Gruppen, die sich für so ein Thema interessieren. Und interessant wäre es ja im Prinzip, das in ein größeres Netz, in ein größeres Gebilde einzuspannen.
Ich kenne mich jetzt damit nicht ganz so gut aus, aber ich meine, diese Gruppen, die sind schon organisiert. Also und ich glaube sogar, das ist recht hierarchisch gestaffelt schon. Also dass man da kleine Gruppen hat, die dann in irgendwelchen lokalen Verbänden sind und bis zum Bundesverband hoch.
Ja, die Ortsvereine und dann bis oben hin.
Genau.
Also Ähnliches kenne ich von der Astronomie her, dass zum Beispiel die Kometenbeobachtung eher innerhalb dieser von den Hobbyastronomen passiert, weil das einfach so aufwendig ist, den Abendhimmel im Prinzip abzusuchen, dass man sich da gar nicht professionell damit betätigen kann, sondern da eher auf die Masse zurückgreift, aber eben die begeisterte Masse, die das auch sinnvoll erkennen kann.
Genau, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ja. Wir sind gerade im Gespräch mit dem Institut für Planetenforschung, was auch zum DLR gehört. Sitzt in Berlin und die beschäftigen sich tatsächlich mit Meteoritensichtungen. Zum einen ist der werden diese Sichtungen mit Kameras vorgenommen. Oder ist der Grundgedanke, dass man Kameras an verschiedenen Stellen positioniert, die sozusagen in den Himmel gucken. Und dann, wenn ich das gleiche Objekt sozusagen aus verschiedenen Perspektiven aufnehme, kann ich dann die Bahn zum Beispiel berechnen. Ne? Und gibt da auch momentan noch ein E-Mail-Kontakt sozusagen, an den man sich wenden kann, wenn man jetzt einen Stein gefunden hat, den man irgendwie für einen Meteoriten hält, kann man sich dort erkundigen. Man kann aber auch Sichtungen sozusagen am Himmel melden. Und das ist momentan eben, funktioniert es über diese E-Mail-Adresse. Und das Problem ist natürlich, da kommt unstrukturiert, kommen da Informationen rein. Und da sind wir eben gerade im Gespräch, ob wir das nicht in geordnetere Bahnen lenken können, diese Beobachtungen, sodass es für die Wissenschaftler leichter wird, diese Daten dann auch, die sehr wertvoll sind, zu verwenden und auch vielleicht noch ein bisschen intensiver in Kontakt zu treten mit den Bürgern. Also momentan sitzt dann eben jemand, der auf diese E-Mails antwortet. Kann man sich vorstellen, wenn da viele eingehen, ist das auch sehr schwierig. Der schwierigste Punkt ist eben, aus diesen unstrukturierten E-Mails irgendwie diese Informationen rauszuziehen, die ich brauche. Also manchmal steckt vielleicht auch, ich muss ja dann genau wissen, wo ist es gewesen, in welche Richtung habe ich geguckt und solche Dinge, und die stecken halt nicht immer unbedingt da drin. So, dann muss ich zurückfragen, und das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Schöner wäre es, wenn eben die Informationen schon vollständig reinkommen würden, wenn man vielleicht den Menschen auch sagen würde, was brauche ich alles, in welcher Form. Und das ist der Gedanke, dass wir das noch ein bisschen fortspinnen.
Wobei ich dann schon wieder den nächsten Schritt sehe, solche Sachen wie die verteilten Uhren. Also derjenige, der eine Beobachtung macht, guckt auf seine Uhr oder rundet am Ende, das war irgendwie so gegen 9:30, als er das gesehen hat. Und das dann mit einem anderen Ereignis oder mit einer anderen Meldung in Verbindung zu bringen, ist, glaube ich, dann auch eine ordentliche Schwierigkeit. Richtig. Aber unter Umständen hilft dann gerade die Technik mit. Wer entweder ein verrückter Gedanke, so mit einer App, dass einer dann den Abend eben den Himmel abfuchtelt und dann irgendwann mit der Spur, mit dem Leuchten sagt, da ist was und daher die Daten hat.
Genau, das wäre so ein Gedanke, was auch wichtig ist, zum Beispiel, wie stark der Leuchteffekt ist. Solche Dinge, ne? Das muss ich ja auch irgendwie, kann ich auf ganz viele verschiedene Art und Weisen irgendwie spezifizieren.
Ja.
Und das muss ja auch irgendwie vergleichbar sein, sonst kann ich es nicht wirklich sinnvoll verwenden. Also es ist ein spannendes Thema, bin ich schon ganz neugierig, wie das weitergeht.
Sehr schön. Und was ist dann euer Part an dieser Sache? Denn das ist ja bestimmt angestoßen von dem Institut her. Genau, und ihr werdet jetzt versuchen, die Bürgerseite herzustellen oder genau. Das Konzept?
Genau, also es muss ja von der technischen Seite und, also ist der eine Punkt, es muss von der technischen Seite gelöst werden, also da eine E-Mail-Adresse zu haben, ist natürlich ist nicht ausreichend, aber es ist natürlich auch eine Frage, was hat man, man braucht ja auch Ressourcen sozusagen, also Personen, die da dahinter stehen und das machen.
Genau.
Und dann ist natürlich die Sache, wir haben die Hoffnung, dass man noch mehr Menschen begeistern können dafür und dann kann man sich auch wieder fragen, wie bekommt man das hin? Und so der Anfang wäre, dass man sich erstmal anschaut, wer sind denn überhaupt die Menschen, die gerade diese Informationen dorthin schicken? Was interessiert die? Und wie müsste man so ein Projekt denn aufziehen, damit das funktionieren kann?
Das ist interessant, ja. Also im Prinzip den Ansatz darüber zu gehen, jetzt zu gucken, wer ist schon dabei und versuchen im Prinzip diese Menge auszubauen oder eben zu analysieren und dann versuchen in eine andere Richtung noch zu gehen. Also denn das ist, also erstmal, ja gut, diese Informationen zu bekommen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, jetzt unsere Hörer werden es wahrscheinlich wissen und wir werden dann mit in die Shownotes auch die Adresse packen und dann frohfröhlich in den Himmel gucken und wer was sieht, schickt die Info hin. Also habt ihr schon Kontakt zu irgendwelchen Meldern gehabt oder habt ihr schon den Anfang gemacht? Wer sind das oder was sind das für Leute? Nee.
Also mit den Kollegen haben wir sozusagen schon gesprochen und wir sind gerade dabei, das erstmal zu analysieren, was da alles reinkommt. Aha. Das ist eine ganze Menge. Das macht man nicht einfach so in einer kurzen Zeit.
Das heißt also, von deren Seite aus ist dieses Projekt eigentlich auch schon relativ gut angelaufen. Die bekommen schon Input.
Genau.
Nur gerade halt schwer verwertbar.
Richtig, das ist genau der Punkt.
Ja, das ist natürlich auch interessant. Dann, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem für diese Bürgerwissenschaften. Also diese allgemeinen, wir zapfen dieses große Internet oder wir zapfen im Prinzip die Allgemeinheit an, eine Schwierigkeit, dann, dass man mit so Massendaten konfrontiert ist, die eben auch sehr heterogen strukturiert sind.
Genau. Und was natürlich noch ein Punkt ist, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, wir wollen den Menschen natürlich auch was zurückgeben. Es ist ja nicht so einseitig gedacht, dass jetzt Daten erhoben werden durch Bürger und das war's dann. Sondern, und da ist nämlich jetzt auch bei diesem Projekt dann die Frage, naja, was können wir denen denn bieten? Was würde die denn interessieren zu diesem Thema?
Gut, wobei ich das vielleicht gar nicht mal so als notwendig sehe, dass da der direkte Austausch entsteht. Also ich als Bürger gebe etwas und erhalte hinterher etwas als Gegenwert, sondern oftmals ist es ja wirklich schon nur, ich kann etwas beitragen. Dieses gute Gefühl ist, glaube ich, auch schon für viele eine kleine Belohnung.
Auf jeden Fall, ja.
Also da, glaube ich, steckt auch eben diese soziale Frage drin, diese von den Soziologen herkommende Analyse vielleicht. Was treibt den Menschen, den Teilnehmer an und auch vielleicht nämlich auch, was darf ich dann wiederum nicht tun, wenn das Ganze in einem geldlichen, also in einem monetären Ausgleich kippen würde, kann das wahrscheinlich auch schon wieder falsch aufgefasst werden.
Genau. Oh,
Das ist interessant. Also ich glaube, das ist eine Gratwanderung, wie man da miteinander interagiert.
Genau, aber bei Bürgerwissenschaften ist eigentlich eher weniger der Gedanke, dass man das irgendwie, dass man einen finanziellen Anreiz bietet, was sozusagen auch ein bisschen so der Unterschied zu vielleicht Crowdsourcing ist oder zumindest zu Also Crowdsourcing heißt auch nicht immer, dass es einen finanziellen Anreiz gibt. wenn ich an Wikipedia denke oder so, da bezahlt auch keiner was dafür, aber wenn ich an, was weiß ich, Crowdsourcing-Plattformen wie Mechanical Turk oder so denke, dann machen die Menschen das natürlich, leisten ihre Arbeit für Geld. Und das ist auch nicht unbedingt immer ein guter Anreiz. Also Geld ist ein Anreiz, um vielleicht viel zu machen, aber nicht notwendig, um gute Arbeit zu leisten.
Ja. Und mir fiel nämlich jetzt nur als Beispiel so diese freiwilligen Beteiligungen an Studien teil, was im universitären Bereich auch immer mit ist, die Schokolade, also die Tafel Schokolade. Genau. Und ja, also jetzt beim Aufbau dieser Bürgerwissenschaften, dieser Fragestellung, wie man sich im Prinzip solchen Themen nähert, ist das DLR die einzige Institution in Deutschland, die sich groß damit beschäftigt? Oder habt ihr auch noch Partner? Gibt es Konferenzen auch zu diesen Themen, wo man sich trifft? Und
es gibt natürlich auch an anderen Forschungseinrichtungen Gruppen, die sich verstärkt damit beschäftigen. Das ist zum Beispiel am Naturkundemuseum in Berlin, aber auch am UFZ, das Umweltforschungszentrum, was auch zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, dann meistens mit so einem, sag ich mal, Anwendungsfokus dahinter, der so mehr in diesem Umweltbereich steht. Was die Organisation von Citizen Science Gruppierung betrifft, ist in den letzten Jahren auch ein bisschen was passiert. Es gibt die Plattform Bürger schaffen Wissen. Da sind, kann man sich zumindest, wenn man ein bürgerwissenschaftliches Projekt ins Leben gerufen hat, kann man das dort platzieren. Und das ist so der Gedanke, andere können dann suchen, wofür interessiere ich mich, und bekommen dann solche Projekte vorgeschlagen, bei denen sie sich beteiligen können. Das ist ganz interessant. Dann gibt es auch Konferenzen. Zum einen in Deutschland, was jährlich stattfindet, ist das Forum Citizen Science. Das ist jetzt eher mit dem Fokus der wissenschaftlichen Community, also treffen sich die Wissenschaftler in dem Bereich und tauschen sich aus. Und auf der europäischen Ebene gibt es die European Citizen Science Association, und die hat alle zwei Jahre eine Konferenz, wo auch Bürger mit involviert sind. Genau. Und ähnliche Organisationen gibt es dann auch in Australien, in USA, die da eigentlich ein bisschen eine Vorreiterrolle gespielt haben. Also ist das Thema Citizen Science schon deutlich länger interessant.
Genau. Und was heißt das jetzt, länger interessant? Haben die da ein ausgebauteres Netzwerk, oder ist da, hat im Durchschnitt jeder amerikanische Bürger einmal in seinem Leben?
Das nicht, aber die beschäftigen sich einfach schon deutlich länger mit diesem Thema überhaupt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe großer Plattformen, wo Bürger dabei unterstützt werden, eigene Projekte zum Beispiel durchzuführen. Eine Plattform wäre zum Beispiel sitsci.org. Da kann man, wenn man jetzt selber für sich irgendwie eine Fragestellung hat und überlegt, okay, ich könnte jetzt Daten erheben, um diese Fragestellung zu beantworten, dann bietet eben diese, das ist einfach eine Online-Plattform. Kann man dann ein Projekt anlegen, kann Mitinteressierte hinzufügen, kann sich dann überlegen, welche Daten möchte ich erheben, und diese Plattform unterstützt das sozusagen technisch.
Und unter Umständen auch ohne den Profi-Wissenschaftler, also dass dann wirklich der Bürger mit seiner Fragestellung das dann zu einer publikationsreifen Erkenntnis unter Umständen bringen kann?
Publikationsreif, weiß ich nicht. Also, also ich denke mal, es muss, also ganz losgelöst, denke ich, funktioniert es vielleicht auch gar nicht so gut. Ich denke, es muss immer ein guter Austausch zwischen Wissenschaftler, der ja doch eine Erfahrung auf diesem Gebiet hat, und dem Bürger stattfinden. Also ich denke, beide können voneinander profitieren. Losgelöst als Laie sozusagen auf einem Gebiet jetzt Wissenschaft zu machen, funktioniert vielleicht nicht ganz so gut.
Beziehungsweise muss ich da, glaube ich, auch schon viele Jahre in dem Thema drinne stecken, um dann sinnvoll Fragen zu stellen oder nicht bereits bekannte Sachen auch.
Genau, das ist natürlich auch immer so ein großer Punkt. Wenn ich Wissenschaft mache, muss ich erstmal mich umschauen, was haben andere denn schon gemacht? Mache ich jetzt nicht irgendwas, was es schon längst gibt?
Ja. Und du hattest jetzt gerade auch mit nebenbei diese Plattform in Deutschland angesprochen, diese Bürgerschaffenwissen, bürgerschaffenwissen.de, glaube ich, ist die Adresse. Dort treffen sich dann verschiedene Projekte. Also initiiert wahrscheinlich eben aus der Wissenschaft heraus, aber wahrscheinlich eben auch aus den von den Bürgern. Und ja, also wie kann ich teilnehmen, wie jetzt unsere Hörer oder selbst ich auf die Webseite gehen und Go klicken?
Genau, also es sind meistens Projekte eigentlich, die aus der Wissenschaft heraus entstanden sind. Das ist zumindest mein Eindruck. Es ist nicht so wie das, was ich eben schon aus den USA erwähnt hatte, dass jetzt der Bürger da irgendwie ein neues Projekt für sich macht und das dort gelistet ist. Also es sind wirklich Projekte aus der Wissenschaft heraus. Dann gibt es halt, macht man so eine Kurzbeschreibung zu einem Projekt, kann die dort hochstellen, sagt auch noch, in welchem Anwendungsbereich das ist. Also ist es Biologie oder sag mal Pflanzenbeobachtung, Tierbeobachtung, Astronomie und solche Dinge. Vielleicht auch für welche Altersgruppe das geeignet ist. Und dann gibt es da sozusagen ein Suchinterface, wo ich jetzt sagen kann, okay, Alter 8 bis 10 Jahre, Thema Astronomie, und dann liefert er mir eben alle Projekte zurück, die sich so mit diesem Thema beschäftigen, und dann ist da eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Also im einfachsten Fall ist es eine E-Mail.
Genau,
und dann kann ich mich dahin wenden. Viele Projekte sind ja auch einfach gar nicht so auf den persönlichen Kontakt ausgelegt, sondern basieren darauf, dass ich eine mobile Anwendung habe, die verwendet werden kann. Da ist dann vielleicht ein Link dazu, den kann ich mir runterladen und einfach so teilnehmen, ohne dass da jetzt ich mich irgendwie anmelden müsste oder solche Dinge. Genau. Dann kann man einfach mal schauen, was einen so interessiert und da auch direkt mitmachen. Genau.
Also das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, einfach um den Überblick aufzukriegen, was unter Umständen auch bei einem in der Gegend passiert.
Ja.
Das
genau, nach Ort kann man es nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch filtern. Genau.
Um dann, ja, auch, ich glaube, das ist auch eine interessante Sache, um dass die Menschen auch zusammenkommen können. Einige Projekte werden es vielleicht je nach Größe oder je nach der Professionalität der Struktur dann auch den Kontakt zwischen den Bürgern mit herstellen können. Mhm. Also wenn es dann um sowas geht, eben wie Pflanzenbeobachtung oder anderes, dass ich mich mit Gleichgesinnten zusammentue.
Genau, das kann direkter Kontakt sein, ne, bei Projekten, genau, wo ich zusammen vielleicht irgendwo ins Feld gehe, Beobachtungen mache. Das kann aber auch über soziale Medien sein. Wir haben Kollegen vom ZAMK, das ist das österreichische Pendant zum Umweltbundesamt sozusagen. Und die beschäftigen sich mit Pflanzenphänologie, also verschiedene Entwicklungsstufen der Pflanzen. Wie können die Bürger durch Bürger erfasst werden? Also zum Beispiel, wann blüht ein bestimmter Baum und solche Dinge. Und daraus kann man dann wieder Informationen über Veränderungen des Klimas ableiten. Mhm. Genau, und die haben eben eine Anwendung, also eine mobile Anwendung, die kann man sich runterladen. Und was die eben festgestellt haben, ist ganz wichtig, eben nicht nur diese Anwendung da irgendwo liegen zu haben und dann laden sich die Leute das runter, sondern die haben auch so eine Social-Media-Komponente quasi drin, wo sich die Teilnehmer austauschen können. Und dann sitzt bei diesem Projekt eben auch eine Person dahinter, die eben dann nur über diese Social-Media-Komponente mit den Teilnehmern in Kontakt steht. Und das ist offensichtlich sehr, sehr wichtig, damit die Leute sozusagen weiter an diesem Projekt teilnehmen. Also so kann eben der Austausch virtuell sein oder eben auch direkt bei anderen Arten von Projekten.
Könnt ihr auf solche Sachen eigentlich auch, also diese großen sozialen Medien wie Twitter, Facebook und andere Plattformen zugreifen? Ist das für die Bürgerwissenschaften ein lukratives Gebiet, um Teilnehmer zu gewinnen?
Um Teilnehmer zu gewinnen, dafür haben wir es noch nicht verwendet. Wir schauen uns das in einem anderen Kontext an, der, sage ich mal, nicht mehr zu den Kernbürgerwissenschaften gehört. Und zwar mal ganz konkret den Anwendungsfall Krisenmanagement. Also wenn ich ein Hochwasser habe in Deutschland, irgendwo ein Erdbeben und solche Dinge.
Oder Schnee.
Oder ganz viel Schnee, genau. dann ist es ja wichtig, dass ich sehr schnell Informationen über die aktuelle Lage habe. Und was man ja in den letzten Jahren gesehen hat, in solchen Situationen tauschen sich die Menschen zur aktuellen Lage sehr intensiv über soziale Medien aus. Und da stecken also sehr, sehr viel Informationen drin, die für die Helfer interessant wären. So, und das Problem ist, die Informationen stecken da drin, aber auch viel Informationen, die überhaupt nicht wertvoll sind in diesem Kontext. So, und deswegen kommen die bei den Helfern eigentlich gar nicht an. Und was man üblicherweise macht, wir haben auch am DLR das Zentrum für Kriseninformation. Dort wird sozusagen mit Hilfe von Satellitenaufnahmen, werden dann beispielsweise bei einer Flut Überflutungskarten erstellt und die werden den Helfern an die Hand gegeben. Und die Frage ist eigentlich jetzt, wie macht man die Informationen, die durch Freiwillige direkt oder über soziale Medien verbreitet werden, wie macht man die nutzbar für die Helfer und wie bringt man sie dann auch wieder zurück an die Personen, die vielleicht gerade in dem betroffenen Gebiet sind. Und da beschäftigen wir uns ganz konkret damit, wie kann ich zum Beispiel einfach nur Nachrichten aus sozialen Medien, wie kann ich die erstmal nach ihrem Informationsgehalt filtern? Also ist das ein Hilfegesuch zum Beispiel, der drin steckt? Oder ist das eine Aussage dazu, dass eine Straße blockiert ist und Gebäude zerstört ist und solche Dinge? Genau, also wie kann ich das klassifizieren? Das hat wieder was, da werden wieder Machine Learning-Techniken dafür verwendet. Genau.
Wie habt ihr da schon Ergebnisse? Also schon alleine nur diese Unterscheidung, ist es eine Frage, also ist es ein Gesuch oder ist es eine Meldung, stelle ich mir schwer vor. Bis hin, dass das unter Umständen in 140-280 Zeichen auf sehr kryptische Weise.
Genau, also das Problem ist erstmal überhaupt relevante Informationen für ein Ereignis, also, was weiß ich, einen bestimmten Hurricane, der gerade durch das Land gezogen ist, zu finden. Da entwickeln wir Algorithmen dafür. Das funktioniert noch ganz gut. Das zweite Thema, wo wir eben auch schon Machine Learning-Verfahren jetzt entwickelt haben, ist eben die Klassifikation von solchen, in dem Fall sind es Tweets von Twitter. Und das funktioniert für einzelne Klassen ganz gut und für andere weniger gut. Das Problem ist eben, bei solchen Machine Learning-Algorithmen braucht man immer passende Trainingsdaten. So, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 5 verschiedene Informationsklassen unterscheiden, stimmt noch nicht mal, bei uns sind es richtig viele, 25 oder so. Und dann brauche ich entsprechend viele Daten, also Tweets, wo sich ein Mensch schon hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist ein Hilfegesuch. Oder da wird ein Schaden gemeldet und solche Dinge. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo Bürger eigentlich aktiv werden können. Gibt es auch verschiedene Citizen Science Projekte, die genau in diese Richtung abzielen. Also die sozusagen Trainingsdaten für maschinelle Lernalgorithmen generieren. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Galaxy Zoo. Das ist auch wieder ein Projekt aus den USA. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, USA oder UK. Da geht es darum, um Galaxien zu klassifizieren. Also da möchte man Machine Learning-Algorithmen dafür verwenden und man braucht aber diese Trainingsdaten. Also man braucht schon Bilder, wo der Mensch gesagt hat, das ist eine Galaxie vom Typ so und so. Genau, damit man eben diese Machine Learning-Algorithmen trainieren kann am Ende damit.
Interessant. Also ich dachte jetzt einerseits, diese Bitte im Prinzip, wenn man eine Hilfe gesucht hat, den passenden Hashtag gleich mit in die Twitter-Meldung reinzusetzen. Aber eben, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch dieses Nachklassifizieren.
Genau.
Dass man die bestehenden Aufnahmen von Galaxien hernimmt oder von irgendwelchen anderen Daten, die hernimmt und nochmal drüber geht. Ja,
genau.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Kleinarbeit, die man meist bei wissenschaftlichen Untersuchungen nicht sieht, dass vorher der Wissenschaftler oder halt viele Hilfsarbeiter da saßen und haben diese ganzen Informationen ja angereichert, haben das mit diesen Ontologien, also der Semantik halt versehen.
Genau.
Das ist interessant, weil das auch eben echt dieses mit reinkommen in so eine wissenschaftliche Arbeit ist, die unter Umständen banal ist, aber wichtig ist für das Gesamtergebnis.
Genau.
Und was ich jetzt so, weil du gerade wieder eben so dieses Beispiel Astronomie und ich sag mal Wetter und alles, es spannt sich ja wirklich über ein weites Feld. Das erfasst eigentlich so ein bisschen alle Themenbereiche,
genau,
wo Bürger auch sich mit beteiligen können.
Genau, also das ist der Grundgedanke. Es gab vor 2 Jahren, meine ich, eine Untersuchung dazu. Also war wirklich der Fokus lag so in diesen Anwendungsbereichen Tier- und Pflanzenbeobachtung. Mhm. Aber zunehmend sehen wir das auch in anderen Bereichen. Und das macht es natürlich spannender. Ne? Also mit jedem neuen Anwendungsbereich kommen irgendwie neue Fragestellungen auf, die man dann beantworten kann.
Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, eben auf Bürgerschaffen Wissen, sehr viel Geschichte war dabei. Und auch, also in dem Zusammenhang halt alte Texte erkennen, Text übersetzen, also hier von Deutsch in Deutsch, aber eben von Sütterlin oder von der altdeutschen Schrift also die Digitalisierung am Ende. Mhm. Genau, also das mit den Geschichtssachen hatte ich gesehen, waren viel mit dabei und auch noch, was war mir noch aufgefallen, auch noch ein interessanter Themenschwerpunkt, ja, also abgesehen von diesen ganzen naturwissenschaftlichen Beobachtungen, wo ich nämlich auch so dachte, interessant, weil das zum Teil ja auch, ja eben wie Geschichte, historisch oder sowas, ja keine großen Wissenschaftsbereiche sind, die viel Popularität erfahren und dementsprechend viel Personal haben, um solche Arbeiten stemmen zu können, sondern auch eher so dieser, bitte mir erstmal kurz weghören, die Leute, aber diese Randwissenschaften.
Randwissenschaften würde ich gar nicht sagen, aber ja, da steckt halt oftmals nicht so viel Geld dahinter.
Ja,
genau. Ja.
Die halt in dem Sinne nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren, aber vielleicht hierüber, über diese Beteiligung, gerade wieder auch mit Unterstützung erfahren können.
Hm. Ja.
Ist das eigentlich so ein bisschen, also das ist so diese Frage gewesen, mit der ich an diese ganze Sendung heute rangegangen bin, was auch was in den letzten 10, 15 Jahren so mit Internet, Web 2.0, soziale Medien erst so richtig in Fahrt gekommen ist, was so wirklich erst die technischen Möglichkeiten geschaffen hat, in dieser Breite auch diese Leute zu vernetzen. Also es ist ja unterm Strich eigentlich nur eine Frage der Vernetzung.
Das ohne Frage. Also Citizen Science ist ja jetzt nicht so neu. Das ist ja in Mitte der 90er Jahre zumindest vom Begriff her entstanden. Und auch vorher gab es schon ähnliche Strukturen, gerade was ich vorhin gesagt hatte mit den Vogelbeobachtern oder aber auch, andere Tierarten, die beobachtet werden, Pflanzen. Die sind ja schon lange organisiert. Aber diese globale Vernetzung, die ja auch notwendig ist, die ist natürlich erst durch die neuen technischen Möglichkeiten so vorangeschritten.
Hm.
Das auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich nur, wenn diese Projekte sozusagen nur lokal stattfinden, kann ich natürlich also diese globalen Schlussfolgerungen nicht ziehen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel Erdbeobachtung gebracht. Das sieht man auch, gibt es aktuell EU-Projekte, wo natürlich auch sehr viel Geld reinfließt. Und da ist ein Ziel, das ist das BeObserve-Projekt. Und da geht es direkt darum, dass man diese lokalen Initiativen besser miteinander vernetzt.
Mhm.
Weil ich natürlich globale Aussagen ableiten möchte und dann nutzt es mir nicht, wenn ich jetzt nur eine Gruppe irgendwie in Deutschland habe und die mit der Gruppe in Österreich nicht spricht, sondern ich muss die irgendwie miteinander verbinden. Genau, also es ist ein wichtiges Thema und die technischen Möglichkeiten von heute, die machen dann natürlich auch viel möglich. Ne?
Also, ja, genau. Ja. Und ein Punkt, also es muss ja nicht unbedingt so dieses globale Aussage sein, denn von einer anderen Wissenschaftssache fällt es mir gerade ein, Forschungsgruppe in Ungarn hat sich mit Untersuchung des chemischen Stoffs XY beschäftigt und genau auch an diese Daten ranzukommen, dafür muss ja genau eben dieser Austausch gegeben sein, damit da denke ich auch, ist wieder, was du vorhin schon mitgesagt hast, diese sinnvolle Kennzeichnungen, diese Annotation der verschiedenen Ergebnisse, der verschiedenen Messungen wahnsinnig wichtig, dass man am Ende wirklich vom Gleichen spricht und nicht unter Umständen von ähnlichen Dingen. Also dass auf diese Art und Weise auch Leute zusammengeführt werden oder plötzlich auch Ergebnisse zusammengeführt werden können, die lokal gar nicht nah beieinander sind.
Ja.
Das ist also nicht nur in dem Sinne vielleicht auch eine Vernetzung, um Also jetzt innerhalb eines Landes von oben nach unten, also von zwischen Wissenschaftlern und Bürgern, sondern auch über die Distanz hin. Also von, ich sage jetzt mal, auch eben Nordeuropa nach Südeuropa oder sowas, wo dann die Projekte zusammenfinden.
Genau.
Sehr interessant. ja. Also ich sehe da, mir ist es auch letztes Jahr eben über diesen einen Aufruf aufgefallen. Bei Twitter bin ich über eine Nachricht gestoßen oder im Frühjahr war es so ein Aufruf, schickt uns Bilder von Rapsfeldern, die ihr gesehen habt. Und das war von einer europäischen Organisation der Aufruf mit der Idee dahinter, eben diese Satellitendaten mit den Lokalen vor Ort abzugleichen.
Genau.
Und da fand ich es einfach cool, weil der Teilnehmer, also der Bürger, der draußen unterwegs ist, der braucht auch eigentlich nichts Zusätzliches. Für den war einfach nur der Tweet. Der sollte im Prinzip mit Twitter das Bild schießen und im Idealfall oder beziehungsweise man sollte halt darauf achten, dass die Geoposition dabei ist, Uhrzeit in dem Sinne auch passt, also oder das Datum in dementsprechend, was ja auch mitkommt. Aber schon auf diesem relativ einfachen Wege konnte man teilnehmen und konnte auch diesem Projekt richtig helfen.
Genau, das ist, was du vorhin schon angesprochen hattest, ne? Dass eigentlich eine gute Idee ist, was schon da ist, zu nutzen. Wer möchte sich vielleicht nicht unbedingt jeder eine Anwendung aufs Telefon installieren? Das Problem ist eben, solange, sag ich mal, dass das noch relativ einfach ist, also ich mache ein Bild und stecke meine Geokoordinaten dran, funktioniert das. Wenn ich aber irgendwie komplexere Informationen angeben möchte, funktioniert es halt eben nicht mehr. Also es gibt Ansätze, wo man sozusagen noch definiert hat, wie der Tweet jetzt ausschauen muss in einem ganz bestimmten Format, dass man den dann halt wieder einfach interpretieren kann. Kenne ich aber bisher jetzt nur einen Ansatz. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das funktioniert hat. Aber wär ein Gedanke.
Ja, wobei ich, also aus der Erfahrung heraus, Freitextfelder sind immer ein Graus.
Genau.
Also da ist es dann sinnvoller mit irgendwie einem Formular, was du vorhin ja schon beschrieben hattest, beziehungsweise auch einer App oder wo das Programm ganz konkret die Daten erfasst und gar nicht den Benutzer die Eingabe notwendig macht oder ihnen das zulässt. Also die Uhrzeit wird abgegriffen und gespeichert.
Genau, aber das ist eben ein Schritt mehr. Und wenn ich jetzt gerade dran denke, dass es vielleicht zu einem Thema, also was weiß ich, sei es wieder die Vogelbeobachtung, mehrere Projekte gibt, die das machen, ja, dann muss ich mir von jedem Projekt da eine Anwendung auf meinem Telefon laden, was nicht so schön ist. Genau, und da wäre es eben gut, wenn es was gäbe, was die Dinge verbindet.
Oh.
Also die Projekte auch miteinander verbindet.
Das ist, glaube ich, auch so ein Hauptproblem mit, dass die Projekte sich dann mal einigen und eine gemeinsame Sprache finden, die gemeinsame App für die, ja, macht es ja letztendlich auch für die Benutzer auch einfacher, weil sie sich nur mit einer Anwendung auseinandersetzen müssen, wie die funktioniert, was ich da zu tun habe. Und nicht immer wieder andere Begriffe oder sowas finden.
Genau, und das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema für uns. Das hatten wir im letzten Jahr auf diesem Forum Citizen Science, was ich schon erwähnt habe. Da hatten wir mit Kollegen einen Workshop, wo wir uns dazu unterhalten haben, wie können wir eigentlich die Software, die dort entwickelt wird, die Applikationen, wie können wir die wiederverwenden, um zum einen nicht immer wieder das Gleiche neu zu entwickeln, was oft passiert, und zum anderen aber auch, sage ich mal, das so zu vereinheitlichen, dass die Menschen, die das benutzen, wie du schon sagst, intuitiv wissen, wie sie das zu machen haben, weil sie das schon aus einem anderen Projekt kennen.
Ja, also dass man so ein bisschen so Standardisierungsrichtlinien findet oder eben auch grundsätzlich Gestaltungskriterien aufstellt.
Wobei wir da in der Diskussion war so der allgemeine Konsens, dass man sowas haben muss, aber dass es wichtig ist, je nachdem, was jetzt der Anwendungsbereich ist, dass man das Design der Anwendung, also nur die Oberfläche sozusagen obendrauf, dass die schon für die Zielgruppe sozusagen passend gemacht sein muss, was natürlich auch wieder klar ist. Ne? Also jede Zielgruppe möchte anders angesprochen werden.
Also genau, ja, je nach Fragestellung,
ja, genau.
Dass dann das ja, Alleinstellungsmerkmal, also die Wiedererkennung einfach genau. auch mitgegeben
genau.
ist. Ja, aber eben im Rahmen von eben die Vogelkundler oder sowas, die, glaube ich, könnten sich eine Plattform, also oder Richtig. Eine Software teilen. Und wo das unter Umständen dann auch wieder in einen großen Datenpool einläuft. Mhm. An der Stelle, wie ist es eigentlich innerhalb dieser Bürgerwissenschaften, ich weiß nicht, wie die Projekte, die du jetzt so im Überblick hast, mit Freigabe von Daten? Also es ist natürlich dann wiederum eine interessante Frage, wenn ich als Bürger mich an etwas beteilige, möchte ich ja nicht, dass das hinterher irgendwo verschwindet. Mhm. Also schon, wenn ich im Prinzip so aus Eigennutz Sachen, also meine Zeit investiere, wäre es schön, wenn das insgesamt dann Open Data wird.
Genau.
Sind das wirklich auch mit Sachen, die beachtet werden, die Beachtung finden in dem Rahmen?
Genau, wobei es da natürlich noch sehr viele rechtliche Fragestellungen gibt, die noch nicht so geklärt sind. Gerade bei Bildern. Dann kann ich die ja Public Domain machen, dann stehen die jedem zur Verfügung. Mhm. Das wäre so eine Variante, aber man kann da natürlich verschiedene Lizenzierungsmodelle mhm. durchspielen. Dann muss natürlich auch mal der Datenschutz gewährleistet sein. Also einerseits kann ich vielleicht durch eine Lizenz dazu verpflichtet sein, den Urheber des Bildes zu nennen, würde aber vielleicht wieder gegen den Datenschutz verstoßen.
Mhm.
Dass ich jetzt Informationen darüber preisgebe, welche Bilder alles von einer Person sind, dann kann ich wieder Rückschluss ziehen, wo die sich vielleicht aufgehalten hat, wofür die sich interessiert und solche Dinge.
Ah, interessant.
Also das ist eine Diskussion, ich glaube, die steckt erst am Anfang und die müssen wir auf jeden Fall führen.
Wobei ja die Frage ist, ob sich dafür wirklich eine Lösung findet. Also Das ist dann, glaube ich, auch nur eine Entscheidung, die man dann trifft, mit einer entsprechenden Aufklärung. Dass man auch im Rahmen von so einer App oder so einem Formular demjenigen mit die Risiken benennt. Und der darf dann entscheiden, ob er in dem Sinne seinen Namen genannt haben möchte, weil er, also ich sehe es für mich zum Beispiel im Rahmen der Softwareentwicklung, dass ich auch ganz gerne es sehe, dass überall in den Projekten mein Name auch mit dabei ist, weil ich dafür im Prinzip auch gerade stehe, also oder da auch ganz gerne im Nachhinein nochmal Fragen beantworte für den Code, den ich da produziert habe. Und natürlich ist es auch eine Reputationsfrage.
Ja.
Also das ist das, was man ja auch in dem Sinne aus solchen Sachen als Gewinn, als Beteiligter mitnehmen kann, dass man da natürlich auch wiederum hinterher auf sowas verweisen kann und sagen kann, hey, ich bin da und da aktiv.
Genau. Das ist überhaupt auch eine Fragestellung, wie kann man wissenschaftlich wertschätzen, dass die Person beigetragen hat. Gerade das Thema wissenschaftliche Publikationen, stehen die Bürger da jetzt mit drauf oder nicht?
Das wird echt groß.
Genau, das ist auch so ein Punkt, der noch nicht geklärt ist. Oder wo man erst noch am Diskutieren ist quasi.
Genau.
Hängt sich ja auch sehr vom Projekt ab.
Richtig, aber im normalen, in der wissenschaftlichen Veröffentlichung werden ja alle relevanten Teilnehmer oben aufgeführt. Zwar
genau.
nicht im Prinzip jetzt, ich sage jetzt mal der Hausmeister oder sowas, der im Prinzip für die Räumlichkeiten gesorgt hat, aber alle, die den wissenschaftlichen Beitrag geleistet haben, gehören dorthin. Tja, und wie bei sowas wäre es eigentlich auch die Masse an Bürgern, die eben beigetragen haben.
Genau, kann ich nur berichten. Wir hatten also ein Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen, ist, wie können Bürger Punktwolken mit Drohnen aufnehmen? Also Drohnen, die sind mit Kameras ausgestattet, die den Boden sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, kann ich dann 3D-Punktwolken berechnen. Also das kann man schon sehr gut mit professionellen Drohnen und Kameras drauf. Und die Frage ist, wie kann ich das flächendeckend vielleicht hinkriegen oder über große Gebiete mit Bürgern? Und eine Frage, die wir uns da jetzt angeschaut haben, ist, okay, wenn ich jetzt die einfache Drohne habe und vielleicht auch eine einfache Kamera da dran, wie gut sind dann die Punktwolken, die am Ende entstehen? Und da gab es eine kleine Kampagne jetzt Ende letzten Jahres am Jenaer Forst oben. Genau, und da haben noch nicht so viele Bürger mitgewirkt, also ein paar nur und eben vor allen Dingen auch Wissenschaftler mit verschiedenen Drohnensystemen und auf dem der wissenschaftlichen Publikation, die da entsteht, stehen dann wirklich alle Teilnehmer drauf. Ui. Und ich sag mal, in diesem Kontext kann man das noch machen, aber wenn ich jetzt ein Riesenprojekt habe, weiß ich nicht, mit 1000 Menschen, die dort mitmachen, ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Dann muss man sich vielleicht was anderes überlegen.
Interessant. Habt ihr da mal den Blick auch in andere bestehende Projekte unternommen? Also ich dachte jetzt nämlich zum Beispiel wie OpenStreetMap oder sowas, die sammeln ja eigentlich zu jedem, der einen Punkt abgibt, der irgendwelche Informationen abgibt, das muss ich gar nicht mehr jetzt mit meinem Account machen. Mir ist nämlich auch letztens aufgefallen, in der Osmand-App für Android kann ich auch anonym Dinge melden. Da weiß ich gar nicht, wie das dann richtig im System verbucht wird. Offensichtlich haben die da auch schon irgendwann eine Möglichkeit sich ausgedacht, wie man auch Daten einfließen kann, ohne den Namen zu hinterlassen. Also in dem Sinne, auf dem Wege die Urheberschaft verliert.
Ja.
Das, was ja in Deutschland eigentlich nicht möglich ist, dass man die Urheberschaft abgibt, kann man die auch an dieser Stelle einfach nur verlieren, um dann die Daten in irgendeiner Form frei werden zu lassen. Und also eben diese Drohnensache, da kam mir jetzt eben auch so dieser Gedanke, das, was ich zu Hause als Equipment habe oder eben die Kamera am Handy, ist das im wissenschaftlichen Sinne schon brauchbar? Oder brauche ich da das Hypermessgerät?
Das ist genau die Frage, die wir beantworten wollen. Also die Kampagne hat stattgefunden. Wir sind gerade dabei, oder der Kollege, der sich damit beschäftigt, ist gerade dabei, sozusagen das auszuwerten. Also erstmal die Punktwolken zu generieren und dann zu schauen, wie unterscheiden die sich in der Qualität. Und das war halt wirklich von dem großen, teuren Drohnensystem mit der Superkamera XY bis zu so ganz kleinen Drohnen mit einer ganz einfachen Kamera drin.
Ja.
Wir sind gespannt, was rauskommt.
Genau. Also einerseits kann man ja nur hoffen, dass es mit der möglichst einfachen Drohne auch funktioniert, weil natürlich dann die Beteiligung einfach wächst. Es ist dann aber etwas bedauerlich für den, der so irgendwie Sinn ist, sich seine 5.000 oder 10.000 Drohne, 10.000 Euro Drohne geholt hat.
Na gut, der wird ja vielleicht noch andere Dinge mitmachen.
Ja, richtig. Und kann man da noch teilnehmen an eurem Projekt jetzt oder ist das erstmal für euch in dem Stadium, in der Stufe abgeschlossen?
Nö, also es wird mit Sicherheit noch weitere Kampagnen geben. Steht jetzt noch nicht fest, wann die sind, aber gerne, ja. Das wäre was, wo wir, wer sich dafür interessiert, kann uns da gerne kontaktieren.
Also vor allen Dingen hier auch im Jenaer Raum, vor allen Dingen als Jenaer Lokalradio oder eben auch wie demnächst jetzt ab nächster Woche dann auch in Weimar, können ja die Leute auch direkt beitragen.
Genau.
Und wie hier in Jena hat sich ja jetzt so ein Drohnenstammtisch, so eine Drohnengruppe gegründet. Genau. Habt ihr Kontakt zu denen?
Genau, zum Hackspace meinst du?
Ja, zum Hackspace, Und aus dem heraus hat sich ja jetzt diese Drohnengruppe gegründet, die sich, glaube ich, einmal im Monat oder einmal alle 14 Tage trifft.
Einmal im Monat meine ich, aber letzte Woche meine ich das erste Treffen. Genau. Da werden wir auch uns noch beteiligen. Aber mit denen hatten wir auch halt im Vorfeld schon diskutiert.
Ja.
Die da so ein gewisses Interesse an Drohnen hatten, auch vielleicht, wie man die zusammenbaut, sinnvoll ausstatten kann mit Hardware.
Also würde man darüber auch relativ gut Kontakt zu euch finden, beziehungsweise eben zu dem
das
Projekt.
Auf jeden Fall, genau.
Und also eben bei diesen ganz konkreten Projekten, es waren jetzt vielfältige Sachen mit dabei. Einerseits das mit den Kometen, dann auch eben wie jetzt mit Drohnen. Was sind jetzt deine Arbeiten, deine Erkenntnisse daraus? Oder wie bist du jetzt auch immer wieder in diese Sachen, mit welchen Fragestellungen reingegangen?
Also fachlich haben wir sozusagen diese drei Säulen eigentlich. Also zum einen dieser eher, sag ich mal, sozialwissenschaftliche Aspekt, wie kann ich Menschen begeistern? Das wäre so eine Säule. Und dann der zweite Punkt ist, wie kann ich ja, die Projekte so gestalten, wie kann ich es vielleicht mit Software unterstützen, dass die Daten, die dabei bei solchen Projekten entstehen oder vielleicht auch andere Dinge, es müssen ja nicht immer Daten sein, dass die auch verwendet werden können, um Fragestellungen zu beantworten, was da auch mit reinspielt, wie kann ich die Daten so ablegen, semantisch annotieren, sodass am Ende Maschinen mich vielleicht auch unterstützen können. Und der dritte Punkt ist eigentlich, das endet ja nicht bei den Daten, das ist dann die Datenanalyse. Wie kann ich sinnvolle Ergebnisse aus den Daten ableiten, als Wissenschaftler, aber auch als Bürger? Und das ist natürlich wieder eine andere Fragestellung. Genau, und das sind so die drei Themenschwerpunkte, wo eigentlich alles hineinpassen. Auch wenn die Projekte vielleicht von den Anwendungsbereichen sehr verschieden klingen, steht methodisch stehen immer Dinge dahinter, die sozusagen zusammenpassen. Und die Anwendungsbereiche sind eigentlich für uns eigentlich das Spannendste, weil wenn ich eine Methode in einem anderen Anwendungsbereich anwende, ergeben sich meistens irgendwie neue Fragestellungen. Und die sind dann für uns natürlich wieder spannend.
Fragestellungen oder unter Umständen auch Lösungen.
Genau, also, oder auch Lösungen. Also manchmal kommen ja auch Bürger mit interessanten Lösungen.
Ja, ganz pragmatischen Ansätzen oder
genau.
Sowas. Ja, genau. Also ist so ein bisschen hatte ich nämlich jetzt auch mit diesem zweiten Schwerpunkt dieses Werkzeugkastens, den ihr wahrscheinlich damit schaffen wollt, auch den Gedanken, den Aufbau einer Plattform mit. Gibt es da schon was? Oder also von zeitlich gesehen seid ihr jetzt eben so in dieser Anfangsphase?
Genau, wir sind in der Anfangsphase und der zweite Punkt ist natürlich, wenn man so eine Plattform aufbaut, dann ist es oder funktioniert es meistens nicht, wenn man die einfach so in die Landschaft setzt und hofft, dass irgendjemand die dann benutzt. Also zum Beispiel Softwarekomponenten, die da draufstehen. Und nach meiner Erfahrung funktioniert es eigentlich immer nur, wenn sowas aus einer Community heraus entsteht. Und wo wir gerade dabei sind, ist uns eigentlich so mit den anderen Akteuren im Bereich Bürgerwissenschaften auszutauschen. Wie könnte, das ist genau der Gedanke, so eine Plattform mit Komponenten vielleicht anzubieten. Wie könnte man sowas organisieren? Sind die überhaupt bereit dazu? Also vielleicht möchten das die einzelnen Wissenschaftler gar nicht.
Ah.
Na, vielleicht möchte ich ihn doch lieber in jedem Projekt neu verkaufen, dass ich die Anwendung XY baue, die vielleicht schon der Kollege in einem anderen Bereich gebaut hat. Genau, und da schauen wir erstmal wirklich, wie nehmen die Kollegen das auf und wie könnte das funktionieren? Unter welchen Umständen wären die bereit, ihre Software anderen zur Verfügung zu stellen? Unter welchen Umständen wären die bereit, Software von anderen zu nutzen? Und wie, das wäre dann erst der nächste Schritt, wie müsste man sowas aufbauen? Aber das ist der Gedanke, dass wir eigentlich nicht eine Anwendung für ein Projekt schaffen und dann wird sie weggeworfen und fürs nächste entwickeln wir die nächste, sondern tatsächlich, dass es Komponenten sind, die vielleicht auch zum Beispiel eben dieses Lokalisierungsproblem lösen. Also es könnte eine Komponente sein, die wirklich nur sich oder dieses Problem löst, dass ich eine genaue Lokation zu jeder Beobachtung brauche. Genau. Und der Gedanke ist, dass man eben diese Komponenten für andere wieder verwendbar macht. Wär so meine Vision, dass man dann das in einer Plattform oder wo auch immer anbietet, aber das ist noch in weiter Ferne. Ja, also da müssen wir kleine Schritte machen, um bis dahin zu kommen.
Ja, also jetzt so aus dem Open-Source-Gedanken herauskommt, ist das natürlich auch eben interessant, dass man da auf solche Komponenten einfach zurückgreifen kann, dieses einfach wiederverwenden und unter Umständen eben anpassen. Also an die eigenen Bedürfnisse, so wie wir es vorhin hatten. Die Ornithologen-Forschergruppe möchte ganz gerne den Vogel da oben in der Ecke sehen und dementsprechend nimmt es den Baukasten her und setzt dann da oben ein Vögelchen rein. Unterm Strich, also unten unter der Decke, ist das zu 80% die gleiche Anwendung wie auch für die Pflanzenbeobachtung oder die Luftqualitätsbestimmung, aber doch irgendwo noch eben für die einzelnen Zielgruppen individualisiert.
Genau, also das wäre der Gedanke, dass wir zumindest mal in einem ersten Schritt die Software Open Source machen. Das löst aber nicht das ganze Problem, weil die die Wissenschaftler, die solche Projekte typischerweise durchführen, hatte ich ja gesagt, die kommen aus einer Anwendungsdomäne. Das sind vielleicht die Biologen oder die Geografen. Nun sind die nicht die Software-Experten und haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, was wieder zu verwenden. So ohne weiteres. Ne? Also man müsste denen irgendwas an die Hand geben, damit das möglichst einfach funktioniert.
Genau, das könnte ich mir aber gut vorstellen, dass ihr dann so unterstützend einfach guckt, was sind deren Spezialanforderungen, wie lassen die sich noch im Werkzeugkasten integrieren, mit einbauen, um denen auch den Griff in den Werkzeugkasten einfach zu erleichtern.
Genau.
Eine Sache ist mir nämlich in den letzten Jahren mit aufgefallen, zum Beispiel Soziologen oder also alles, was sich so bei Psychologen mit auch um diese Umfragen dreht, das hat sich auch auf gewissen Plattformen verstandardisiert. Diese Umfragen sind mir aufgefallen, dass die immer eigentlich die gleiche Plattform sind. Ich glaube Surfway.
Lime Survey vielleicht?
Ja. Solche Sachen. Wo sich offensichtlich bei den für die Soziologen oder also insgesamt für diese Umfragen ein sehr schöner Baukasten offensichtlich ergeben hat, mit denen die leicht zum Ziel kommen, also wo deren Antrieb gegeben ist, diese Plattform zu nutzen. Und andererseits ist es eben diese Plattform entstanden und ja, ich weiß nicht genau, wer dahinter steht, hinter diesen ganzen Sachen und hintenrum auch nochmal gleich die Daten zweitverwertet. genau. Aber so ist es ja oftmals, dass man mit irgendeinem Projekt startet, wie ihr eben jetzt vielleicht auch mit diesen zwei, drei konkreten Projekten und das dann ausbaut zu einer allgemeingültigen oder allgemein nutzbaren Plattform. Und das dann, ja, eben den Bürgern oder den Wissenschaftlern zur Verfügung stellt. Wobei ich, also vorhin dachte ich nämlich bei Wissenschaftlern auch schon wieder an dieses Ego-Problem. Also, du hast ja schon mit angesprochen, dass der eine Prof nicht das nutzen oder der eine Forscher nicht das nutzen will, was der andere da drüben genutzt hat.
Ist noch nicht mal, war gar nicht so sehr in die Ego-Richtung gedacht. Sondern wenn ich jetzt Fördermittel für ein Projekt beantrage und dort sage, naja, ich nehme die Software, die es schon gibt, und dann fragen die, wozu braucht ihr jetzt noch Geld, ihr macht ja nichts Neues. So aus diesem Gedanken heraus.
Da müsstest du im Prinzip, weiß ich nicht, zum Nachbarbüro gehen und mal klopfen, hier liebe Abrechnungsabteilung, die hier Projekte. Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in dem althergebrachten Denken solche neuen Technologien oder solche neuen Konzepte ihre Schwierigkeiten finden. Das ist natürlich dann wiederum diese Frage des Kulturwandels.
Genau.
Ja, die dann natürlich mit ansteht. Oh, das ist natürlich dann echt weitziehend, weil ich weiß gar nicht, sind im Prinzip solche Projektausschreibungen darauf ausgelegt, dass ich anonyme, unbezahlte Mitarbeiter habe?
Du meinst jetzt die Bürger oder wen meinst du?
Nee, ich dachte jetzt an irgendwelche Projekte, was weiß ich, Firma, also eben eine Forschungseinrichtung hat die und die Idee, beantragt beim Bund Fördergelder und dann kommt natürlich damit auch ein Maßnahmenkatalog ja immer, das und das und das und das muss ich erfüllen. Ist da überhaupt drin vorgesehen, dass es freiwillige Helfer geben kann?
Im Sinne, die haben dann irgendwelche Softwarekomponenten entwickelt, die ich wiederverwende.
Genau, ja.
Also das sollte ohne Probleme gehen. Muss man halt, ich sag mal so, wenn man das Geld nicht zum tausendsten Mal für dieselbe Software ausgibt, dann kann man es für andere Dinge ausgeben, um, sag ich mal, Forschung im Citizen Science Bereich zu machen und sich nicht die Softwareentwicklung bezahlen zu lassen.
Ja, genau. Also das ist dann, dass man dann auch an der Stelle so fair sein sollte und die dann eben sagt, man hat die Software nur einmal verwendet oder hat sie wiederverwendet, so rum, und das dann nicht nochmal gesondert abrechnet, aber eben natürlich das Geld auch für andere Sachen dann eben mit einsetzen kann.
Genau, und meistens entsteht, er hat ja gesagt, wenn ich ein neues Projekt habe, entstehen neue Herausforderungen und dann vielleicht wird eine Komponente erweitert oder es entstehen neue Komponenten, die benötigt werden und so kann ja dann jedes Projekt seinen Beitrag leisten.
Ja. Das ist also insofern auch eine schöne Zusammenarbeit dann entsteht, ja.
Ja.
Das wäre wünschenswert.
Es gibt auch, ich überlege gerade, ob die aus Deutschland oder Österreich sind, eine Firma, die sozusagen für, ich meine aus Österreich, für Citizen Science Projekte, Spotteron nennt die sich, da Software bereitstellt, also so eine mobile Anwendung. Mhm. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die Projekte sozusagen entwickeln ja, oder das ist genau der Punkt, die bezahlen dann sozusagen die Firma dafür, dass sie Software für sie entwickelt oder beziehungsweise anpasst. Die Software wird dadurch besser, weil neue Fragestellungen aufkommen und die Projekte in dem Sinne bekommen, oder das nächste Projekt bezahlt dann für die Ideen aus dem vorhergehenden, ne? Die Firma wieder. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Genau, dieser Werkzeugkasten ist in dem Sinne nicht frei. Der bleibt bei der Firma.
Genau.
Ja, das ist bedenklich. Aber kenne ich auch mit eben bei anderen solchen Projekten, dass Software für Verwaltung in Stadt XY wird geschrieben und dann wird die Firma, schreibt die Firma auch nochmal die Verwaltungssoftware für eine andere Stadt, für eine andere Verwaltung und rechnet auch nochmal im Prinzip den Betrag ab, obwohl sie, jetzt mal böse gesagt, nur im Prinzip die Farben und das Logo ausgetauscht hat.
Nicht nur das, es steckt ja auch sozusagen das Wissen von dem vorhergehenden Projekt drin. Ne? Also, obwohl, ja. Und da sieht man aber, was der Mehrwert natürlich ist, da braucht sich derjenige, der Wissenschaftler, der das Projekt durchführt, muss sich halt nicht drum kümmern, wie kann ich jetzt diese abentwickeln oder wie kann ich Komponenten da zusammenfügen. Dann nimmt ihn genau diese technische Arbeit sozusagen ab. Ja.
Aber in dem Sinne, wenn ihr sowas, so einen Werkzeugkasten schafft, so eine Plattform aufbaut und da von Anfang an in die Richtung guckt, Open Source, also das auch Zwangs-Open Source, also nicht unbedingt eine BSD, sondern eher eine GPL als Lizenz, dass dann natürlich entsprechend auch dieses Zwangsfreiheit dann gegeben ist, dass jeder, der da was beisteuert, auch diese Freiheit erhalten muss. Ja, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Entscheidung, bei der man so vor allen Dingen auch in diesem großen Rahmen drauf achten sollte, dass da nicht plötzlich irgendwer kommen kann und kann den Sack zumachen.
Richtig. Ein anderes Problem, was wir hatten, gerade bei dem Lokalisierungsthema, also einfach, ich brauche eine Komponente, die Karten darstellt.
Ja.
So. Der einfachste Schritt wäre immer, ich gehe zu Google Maps. So, ist aber sehr unschön, gerade wenn ich dran denke, dass das am Ende ein bürgerwissenschaftliches Projekt werden soll. Genau, und dann muss ich halt auch schauen, was stecke ich jetzt da rein. Am Ende haben wir OpenStreetMap natürlich genommen und mit der entsprechenden Bibliothek. Genau, aber solche Überlegungen muss ich mir halt auch machen. Wer steht da dahinter eigentlich, wenn ich externe Softwarekomponenten nutze? Und da, das kennt ihr wahrscheinlich dann auch, das Problem, wenn ich verschiedene Drittbibliotheken nutze, dann haben die vielleicht Lizenzen, die irgendwie nicht zusammenpassen. genau.
Ja, dieser Spaß dann, dass Lizenzen sich gegenseitig ausschließen oder auch von den Bedingungen her selber inkompatibel sind.
Ja.
Aber an der Stelle hattet ihr Schwierigkeiten mit dem OpenStreetMap-Material oder mit den, also wart ihr mit dem Ergebnis am Ende zufrieden?
Mit dem Ergebnis waren wir dann zufrieden, bloß der Prozess bis dahin war etwas schwierig, weil das dann nicht ganz so komfortabel war. Wir hatten es mit Google Maps erst probiert, als Notlösung sozusagen. Das Problem war bei OpenStreetMap, das war nicht ganz so super dokumentiert, aber man hatte ja zumindest dann entsprechende Gruppen, an die man sich wenden konnte. Und zum Schluss hat es auch sehr gut funktioniert. Und der entscheidende Punkt war dann eigentlich im letzten Jahr, Google Maps hatte dann seine Bedingungen geändert und man musste plötzlich einen Bankaccount hinterlegen, der zwar standardmäßig irgendwie aufgeladen war mit so und so viel Geld pro Monat, dann für verschiedene Anfragen bezahlt hat, aber das möchte man ja auch nicht unbedingt machen. Genau, also da konnte man dann auch nochmal sehen, wie schnell sich das Blatt dann wenden kann, wenn man auf solche Anbieter baut.
Ja, richtig. No. Also mir ist auch bei anderen Webseiten, auch hier städtischen Webseiten aufgefallen, dass man gerne auf Google zurückgreift, obwohl eigentlich ja OpenStreetMap verfügbar ist. Deswegen hatte ich jetzt bei euch gefragt, wie da die Erfahrung war bei der Einbindung. Denn ich persönlich finde es halt immer schade, dass auch diese Projekte nicht dadurch ein bisschen, naja, bekannt gemacht werden. Zum Teil in meinem Umfeld erzähle ich halt auch immer von OpenStreetMap oder auch von den verrückten Sachen, die da mit möglich sind oder eingetragen sind, um einfach nur die Bekanntheit zu steigern. Und einige Leute haben auch sich nach einiger Zeit eben wie Osmand mit als App runtergeladen und arbeiten auch damit. Es ist zum Teil, eventuell sind es eben so beim Einbinden, so diese Einarbeitungsschwierigkeiten, dass natürlich was anderes ist. Ich muss da die Besonderheiten der Schnittstelle erst kennenlernen oder Besonderheiten der Bibliothek. Wenn ich es dann aber kann, kann ich auch damit meine Projekte umsetzen. Und genauso, wenn ich als Anwender, als Endanwender das kennenlerne, gesehen habe, dann fühle ich mich da auch genauso heimisch.
Genau.
Deswegen finde ich das schön, dass auch immer wieder, also ich sag mal, wie ihr vom DLR, auf sowas zurückgreift und dementsprechend auch derartigen Projekten eine gewisse Popularität auch mit verleiht. In gewisser Weise ja auch, wenn es der DLR macht, dann hat es ja auch schon wieder mit einer Aussagekraft so ein kleines Gütesiegel.
Das stimmt, ja.
Ja, also persönlich ist mir das zum Beispiel auch bei Zeitungen oder ganz konkret ist bei mir bei der Zeit, dass die auch ja eine Macht haben und nur einfach in der Art und Weise der Verwendung von Material, die sie auch nicht gerade im guten Sinne einsetzen. Und ärgerlich, ja. Genau. Schön jetzt. Also wir haben jetzt einfach mal bunt durch dieses Thema der Bürgerwissenschaften uns umgeschaut, was einfach alles möglich ist, was das überhaupt so alles bedeutet. Ich finde auch einen sehr schönen Zugang bekommen. Ich hoffe auch den Hörern ist jetzt nach den anderthalb Stunden eher sie sind jetzt hoffentlich nicht zugeschüttet oder erschlagen.
Können ja abschalten, wenn sie nicht gefällt.
Nee, nicht nur das, sondern die Podcast-Hörer haben ja auch die Möglichkeit, einfach auch mal auf die Pause-Taste zu drücken.
Genau.
Und das Ganze dann auch wieder einen Augenblick später mit anzufahren, um dann vielleicht nochmal frisch einzusteigen. Und ja, also ich habe jetzt gerade überlegt, was wir nochmal so alles mit zu den Bürgerwissenschaften sagen können, denn als Rundumschlag haben wir ja einfach auch schon wirklich echt viele schöne, interessante Sachen beleuchtet.
Genau. Kann ja da nochmal eine Kontakt-E-Mail hinterlassen, wie sich jemand interessiert. Also sowohl von diesem Meteoritenprojekt, was ich schon erwähnt hatte. Also auch von Jena jetzt, auch wenn das Bürgerlabor noch nicht da ist, uns kann man auf jeden Fall schon erreichen.
Sehr gut.
Genau.
Ja, wie wird's, oder habt ihr schon so konkretere Pläne, wo das Bürgerlabor oder denn bei euch in Räumlichkeiten?
Räumlich noch gar nicht. Ja. Eine Idee ist, wie man es überhaupt erstmal aufzieht. Das DLR hat sogenannte School Labs, also sind Schülerlabore. Und der Gedanke war, das mit so einem Schülerlabor zu verbinden in Jena. Das hätte dann so einen datenwissenschaftlichen Fokus, was so ein bisschen noch fehlt und was auch ganz gut nach Jena passen würde. Also es gibt ja auch nicht nur am DLR, sondern überhaupt in Jena den Data Science Fokus. Es gibt ja auch das Michael-Stiefel-Zentrum für datengetriebene Wissenschaften, wo sich sozusagen nicht nur die Informatiker, sondern auch alle anderen Bereiche, die irgendwie mit Datenwissenschaften in Kontakt stehen, miteinander vernetzt werden. Genau, und da würde sich natürlich auch so ein Schülerlabor, wo eben genau solche, wo es um digitale Bildung geht, sehr gut machen und es wäre auch ein guter Counterpart zu dem bürgerwissenschaftlichen Labor. Genau. Also das ist so ein Punkt vielleicht noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Ach so, noch eine halbe Stunde, glaube
ich. Ach so,
ja,
dann.
Genau, wenn ich auf die Uhr werfe.
Genau. Was mich aber noch ein bisschen umtreibt, so ein bisschen neben den Bürgerwissenschaften, ist digitale Bildung für Jugendliche. Und das muss noch nicht mal das Programmieren sein, sondern was ich viel wesentlicher finde, ist, dass die Jugendlichen verstehen, wie die Technik, die sie im Alltag verwenden, wie die im Hintergrund funktioniert.
Ja.
Also nicht einfach unbedarft nutzen. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Also in Jena gibt es schon viele Aktivitäten, aber ich finde immer diesen Link halt zu dem Alltag wichtig. Also es gibt ja zum Beispiel so Roboter, die ich programmieren kann. Das ist schön, da kriegt man auch viele Kinder mit und begeistert die. Aber diesen Roboter können sich die wenigsten zu Hause leisten und hinstellen. So, und das ist auch nicht der Alltagsgegenstand, den ich verwende. Ne? Also zu Hause habe ich vielleicht mein Telefon, da ist WhatsApp drauf oder was auch immer. Und da find ich es wichtig, dass die jungen Menschen eben verstehen, wie das funktioniert im Hintergrund. Oder wenn ich bei Google suche, wie funktioniert das? Solche Dinge. Ne?
Okay.
Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man mit solchen Technologien umgeht, dass man sozusagen ein bisschen grundlegendes Verständnis hat, wie das funktioniert und welche Auswirkungen vielleicht das auch auf meine Lebenswelt hat, wenn ich damit interagiere und wie ich damit interagiere.
Ist das jetzt von dir persönlich ein Interesse oder ist das auch mit vom DLR dieses, also Bildung in diese Richtung?
Das ist auf jeden Fall auch ein DLR-Interesse. Also DLR macht sehr viel im Bereich Nachwuchswissenschaften. Es wär, diese Schülerlabore hatte ich ja schon angesprochen, die gibt es an verschiedenen Standorten schon.
Und macht ihr auch Vorträge oder sowas, wo mal solche interessanten Fragen aufgegriffen werden? Wie funktioniert die Google-Suche? Ich überlege jetzt gerade, wir haben, glaube ich, haben nämlich auch keine Sendung so richtig über Suchalgorithmen oder wie diese Suchen da im Hintergrund funktionieren. Und da könntet ihr vom DLR sehr wahrscheinlich interessante Wissen, also Einblicke im Prinzip in diese ganze Technologie auch bieten.
Google-Suche ist jetzt nicht gerade ein Thema, aber
genau
gerne. Also Vorträge sind sicher kein Problem.
Sehr schön. Denn du hast vorhin, als wir durch diese Schwerpunkte eures Hauses gegangen sind, fiel mir nämlich auch wieder diese Sicherheitsabteilung ein, die Sicherheit mit wie mache ich Software sicherer. Das wäre, glaube ich, also ist für unsere Sendung auch nochmal ein spannendes Thema, weil das auch so richtig nochmal Computer und praktisch, beziehungsweise auch dieses aus meiner Sicht nochmal diese Lehre den Leuten ein paar Tipps mitgeben, wie das Ganze. Sehr schön.
Genau.
Ja, also jetzt war ich aber im Prinzip leider von dem Punkt abgekommen. Du hattest jetzt erzählt gehabt mit deinen, dass man Schüler versucht, näher oder ja im Prinzip diese heranwachsenden Bürger. Deswegen finde ich gar nicht so diesen, das so weit weg von den Bürgerwissenschaften.
Ist es auch nicht.
Nee, genau. Sondern einfach, es sind ja im Prinzip die jungen Bürger, die natürlich auch ein Verständnis haben müssen, wie die Technik funktioniert. Unter Umständen auch, wie gerade da die App halt, mit der sie gerade ihre Vögelchen zählen. Also so dieses Beispiel für Bürgerwissenschaften, was da dahinter steckt.
Genau. Und wie gesagt, da gibt es schon sehr viel in Jena. Da gibt es auch den Vitelo-Verein, wissenschaftlich-technische Lernorte, der da sehr aktiv ist. Und eine Schwierigkeit ist eben die vielen Angebote. Also in Jena haben wir wirklich viele Angebote, die sinnvoll zu bündeln und eben Dinge, die vielleicht noch fehlen, zu ergänzen. Genau, und ein Punkt, den ich halt wichtig finde, gerade wo wir in Thüringen gar kein, nicht mal das Pflichtfach Informatik haben, dass man diese Lücke irgendwie schließt. Und ich denke eben diesen Brückenschlag zu dem Lebensalltag, dass der geschlossen wird, dass man also nicht nur mit Informatik so abstrakt in Verbindung kommt, also über Programmieren oder was auch immer, muss nicht jeder programmieren können, nee, Gottes Willen. Aber ich muss ein Gefühl dafür haben, wie die Technologie im Hintergrund funktioniert.
Genau.
Genau, damit ich bewusst entscheiden kann, ob ich das nutzen möchte und wie ich es nutze. Solche Dinge.
Ja, genau. Wie ich es dann nutze, ob ich es unter Umständen eingeschränkt nutze oder auch mich vollumfänglich in die Sache hineinstürze.
Ja.
Das ist richtig, das ist im Prinzip ja auch ein bisschen was wir mit in der Sendung versuchen, auch in vielen Themenbereichen auch die Aufklärung zu leisten. Einfach damit einfach mal zu erzählen, was steckt dahinter, was passiert da bei dem Programm XY, bei der Technik, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Mhm. Das ist mir zum Beispiel jetzt auch wieder massiv aufgefallen bei diesem Begriff KI und diese ganzen modernen Sachen, die da durch die Medien geworfen werden, dass das zum Teil wissenschaftlich falsch ist.
Ja.
Und dass wir da unter Umständen auch in der Sendung, also jetzt über den Datenkanal, eine, ja, für die Allgemeinheit draußen auch noch ein bisschen Informationen mitgeben können und eine Einordnung einfach zu den verschiedenen Themen.
Genau, das ist ein gutes Thema, künstliche Intelligenz. Ne? Also das ist ja in aller Munde, aber die wenigsten wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Das könnte auch so ein Themenbereich sein, der in dem Schülerlabor interessant ist, aber genauso für Erwachsene. Ich denke, das ist ein Punkt, ja. Der ist nicht nur für die für Schüler oder ja, Jugendliche interessant, sondern genauso für vielleicht sogar für manchen Politiker. Die können definitiv. Da auch wissenschaftlich nicht drinne stecken. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint.
Nee. Das ist im Prinzip, alle werden gerade mit so einem Begriff oder Begriffen überrannt.
Ja.
Auch 5G, was immer wieder mit durch die Medien getrieben wird, was da wirklich dahinter steckt, was da dran nun jetzt der Unterschied ist zu 4G. Also da muss man wirklich sich ordentlich damit beschäftigen, um die klare Trennung finden zu können, um zu sagen, ja, das ist wirklich besser und das brauchen wir oder das und das bitte nur für den Einsatz.
Genau.
Ja, du jetzt bei deiner Arbeit auch was mit KI und diesen ganzen, weil maschinelles Lernen hattest du ja vorhin auch schon mal mit eingeworfen gehabt.
Also wir machen das im Kontext mit den Social Media Daten. Wir haben auch am Institut das habe ich vorhin vergessen, genau. Also es gibt noch mehrere Gruppen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, auch die Klimainformatik und, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es wird nämlich jetzt noch demnächst eine zusätzliche Gruppe geben, die sich genau mit maschinellem Lernverfahren beschäftigt. Ach. Genau.
Das ist ja perfekt.
Sehr gut, das hätte ich jetzt beinahe noch vergessen.
Also unbedingt nochmal als Werbeblock hier mit reingeschoben.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch für uns als Sendungsmacher interessant, weil wir dann nämlich auch nochmal den Weg zu euch finden werden oder suchen werden, um dieses Thema zu beleuchten. Angefangen im Prinzip, was ist maschinelles Lernen, was ist diese künstliche Intelligenz und so weiter, bis hin unter Umständen die Hardcore-Anwendung, wenn ich am Parameter XY drehe.
Genau. Ja, auch so ein bisschen, was unter welchen Umständen funktioniert das eigentlich?
Ja.
Was können die Algorithmen vielleicht leisten und was können sie nicht leisten?
Genau. Also unter welchen Parametern oder Bedingungen muss ich das nämlich betrachten? Das, was du vorhin schon mit erwähnt hattest, mit diesen Anlernen dieser Algorithmen oder der Systeme, dass man natürlich eben mit dem Lernen auch schon wieder etwas vorgibt. Und lauter solche Sachen, die man bedenken muss. Ja. Denn das sind vor allen Dingen auch diese Schwierigkeiten, die man verkennt. Man hat zwar diesen Algorithmus und der Algorithmus per se arbeitet deterministisch und ist in Ordnung, aber man muss eben bedenken, man gibt halt Daten schon mit rein. Und letztendlich ist die Qualität der Ausgabe auch mit abhängig von der Qualität der Eingabedaten.
Ganz genau.
Und da sind das ja einfache, regelbasierte Systeme, die lernen, aber bis hin eben zu solchen neuronalen Netzen, bei denen man dann keine Regelwerke hat, sondern im Prinzip so ein Ausgleichs...
Gewichte sozusagen.
Genau.
Ein Problem, was da zum Beispiel auftritt, ist, dass das Netz am Ende vielleicht ein Problem sehr gut löst, was weiß ich, Gesichtserkennung, das klappt sehr gut, aber ich weiß nicht, wie das Netz das löst, weil es steckt ja in dem Netz selber, in den Gewichten an den Kanten drin.
Genau.
Und als Mensch kann ich das nicht interpretieren und sagen, ach so, funktioniert das.
Ja, also dass diese Zahlenwerte, die man da sieht, die haben einfach keine praktische Bedeutung mehr. Sondern die nur innerhalb des Systems haben sie ihre Aussagekraft.
Ja. Das ist eben auch ein Forschungsbereich, der gerade so im Entstehen ist. Ne? Also was sind die Features, an denen jetzt der Algorithmus festmacht, dass das zum Beispiel ein Gesicht ist? Und wie kann ich das aus diesen Gewichten irgendwie raussehen als Mensch?
Ja. Bis dahin vielleicht auch die Frage im Prinzip, was kann ich dann als Mensch auch wieder daraus lernen?
Genau.
Wie unter Umständen ich mein eigenes Handeln oder so die Arbeit, die Tätigkeiten ab vom also nicht beim Algorithmus, sondern für mich selber verändern kann. Das also da finde ich halt immer so dieses Beispiel dieser Go Sache, das vor 2 Jahren, was so groß im Medien war, als der Supercomputer von Google damals den Go-Spieler, oh, hier hinten ist gerade ein Plakat abgestürzt, als dieser Supercomputer den Go-Spieler geschlagen hat und dabei neue Strategien entwickelt hatte. Also das fand ich so interessant, dass hinterher die Go-Spieler gesagt haben, oh, das ist ja noch also ein Weg, eine Strategie, die wir selbst noch nicht gesehen haben, die in dem Sinne auch wiederum die Erkenntnis in die umgekehrte Richtung mit sein konnte.
Man hat ja als Mensch nicht nur den Antrieb, dass ein Problem gelöst wird, sondern ist ja daran interessiert, wie wurde das Problem gelöst, was kann ich daraus lernen, genau das, was du sagst.
Ja. Sehr interessant. Und was ich auch im Prinzip immer wieder spannend finde, ist halt diesen Ursprung, also vor allen Dingen, wenn man das auf diese neuronalen Netze zurückführt und dieser Vergleich mit dem Gehirn, dass man dann im Prinzip sagt, man möchte etwas nachbilden, was sich ähnlich verhält wie das Gehirn in seiner Arbeitsweise und immer wieder diese Frage stellt, na, was macht dieses neuronale Netzwerk? Ja, ich kann aber eben auch gerade nicht sagen, was das Gehirn so richtig macht. Diese Fragestellung dann im Prinzip so im Prinzip zu übertragen oder wie man dann am Ende damit umgehen könnte, finde ich halt einfach, dass man eher dem neuronalen Netzwerk beibringen sollte, eine Erklärung zu liefern, warum man etwas, also gerade nicht das Netzwerk denken lassen, sondern ihnen Ergebnisse, also oder im Prinzip nicht etwas ausrechnen lassen, sondern im Prinzip einen Algorithmus zu liefern, wie man es ausrechnen kann. Das sind auch so interessante Fragen, die ich finde im bei diesem Maschine oder eben so auf diese neuronalen Netzwerke finde ich das immer bezogen, gar nicht so gedacht werden, sondern einfach nur, man guckt das Ding als eine Blackbox an und fragt sich hinterher, warum ist denn das jetzt rausgekommen? Und umständlich sollte man eine andere Frage einfach an dieses Ding stellen.
Genau, aber das ist tatsächlich ein aktuelles Forschungsthema, ne? Also dass man Erklärungen erzeugt zu dem Netzwerk, also wie wurde das Problem gelöst?
Also, dass das Netzwerk eigentlich gar nicht die Lösung selber, sondern den Lösungsweg zur,
Schon Lösung auch generiert, aber erklärbar, nachvollziehbar macht, wie ist diese Lösung entstanden, gerade wenn ich jetzt ja auf Basis von einer Ausgabe vielleicht eine Entscheidung treffe am Ende, dann möchte ich ja wissen, wie ist das System da drauf gekommen, also was ist sozusagen, wie unterstützt es das argumentativ?
Ja, genau.
Welche Belege gibt es dafür, dass das eine gute Entscheidung ist, die ich am Ende treffe?
Das ist nochmal vielleicht so etwas, die Gedankengänge dieser Maschine mit rauskommen.
Genau.
Aber eben auch, mein Ansatz war eigentlich eher so, dieses Ding, diese Blackbox soll mir einen Lösungsweg generieren, den ich dann hernehmen kann und durchführen kann.
Okay.
Dass man gar nicht mehr im Prinzip am Ende rauskriegt 42, sondern eigentlich eben die Formel 36 plus 6. Und daher dann einfach ganz klar sagen kann, okay, ich setze das und das ein und deswegen habe ich das.
Genau, das wäre sogar noch ein Schritt weiter eigentlich gedacht, ja.
Dass sie uns im Prinzip, dass der Computer diese Leistung abnimmt, Strategien zu entwickeln. Aber diese Durchführung und dann am Ende auch diese Bewertung der Strategie, das obliegt dann weiterhin einem Menschen.
Das finde ich auch wichtig, dass man also nicht blind den Ergebnissen vertraut. Gerade im Hinblick darauf, was du vorhin erwähnt hast, dass ja auch immer ja, der Algorithmus so gut ist wie die Daten, die vielleicht verwendet werden dafür, und dass ich mir auch dessen bewusst sein muss, dass da vielleicht Verzerrungen drin sind.
Bis dahin, das, was du vorhin auch mit erwähnt hattest, in diesen Klassifizierung der Twitter-Meldungen für Hilfegesuch oder eine Meldung, dass das ja im Prinzip genau diese Arbeit ist, die man dann im Vorfeld hineinsteckt und wo auch Unsicherheiten hinzukommen. Vielleicht steckt in diesem Hilfegesuch auch genau eine Meldung drin, dass solche mehr Zuordnung oder ja mehr Klassifikationen eigentlich sein müssten, diese Unschärfe in den Ganzen, dass das nämlich genau auch in meinen Ausgang, in meinen Trainingsdaten eben alles vorkommen kann und dass man nicht so einfach am Ende eine Lösung präsentieren kann.
Genau.
Das sind, also insofern bist du da auch mit den Sachen an so einer Schnittstelle. Da hast du ja sowohl von den Wissenschaften, von den Bürgerwissenschaften und euren Fragestellungen, die ihr dort behandelt, hochspannende Themen und aber eben auch mit diesen maschinellen Lernen und diese Fragestellung, also das, was wir jetzt gerade so alles andiskutiert haben, sind das ja auch Fragen, die einfach heute einem irgendwie so mit aufgedrückt werden.
Genau.
Echt interessant. Und ihr seid gerade ja im Aufbau hier in Jena. Ihr habt, glaube ich, bei dem Besuch vor Weihnachten, war ja auch mit, dass ihr noch weiter wachsen wollt und auch unter Umständen auch ein eigenes Gebäude dann euch in dem Sinne so ausdehnen wollt. Kannst du da sagen, was da geplant ist oder sowas? Ist da
Es soll irgendwann mal ein eigenes Gebäude geben, aber viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Für die ersten 3 Jahre sind 65 Mitarbeiter geplant und jetzt sind wir so, das ändert sich natürlich ständig, irgendwas zwischen 30 und 40. Also da ist noch ein bisschen Luft, wer sich da interessiert. Wir sind da immer gerne offen und suchen noch begeisterte Mitstreiter. Und gerade kann ich auch sagen, bei so einem neuen Institut hat man da auch sehr viel Spaß, kann also Dinge mitgestalten, die vielleicht in so einem etablierten Institut nicht mehr so flexibel sind.
Genau, wo die Hierarchien dann so gesetzt sind.
Genau, und auch die Themen und alles andere.
Das ist interessant, ja. Wie gut funktioniert eigentlich bei euch im Haus so dieses Interdisziplinäre, also dass mal Abteilung A mit Abteilung B redet? Ist das so? Ich habe es leider jetzt in einem anderen Forschungsbereich erlebt, dass da wirklich die Abteilungen nicht miteinander reden. Also da ist, ich kann sagen, im Prinzip von der Pharmazie her, die eine Abteilung macht eben ihr Ding und die andere, aber trotz, dass sie die gleichen Messgeräte nutzen, wie sie die Messgeräte einsetzen, das versagt jeweils in den einzelnen Abteilungen. Seid ihr da besser?
Ob wir besser sind, das weiß ich nicht. Wir bemühen uns jedenfalls. Also das ist wirklich ein Thema, das dem DLR gerade wichtig ist. So diese Idee des einen DLR, dass wirklich jeder ein bisschen auch links und rechts schaut, was die anderen machen, ist natürlich wie in jeder großen Organisation nicht ganz so einfach. Also ich habe ja gesagt, das DLR hat 8000 Mitarbeiter. Dann immer zu wissen, was der eine Mitarbeiter an einem völlig anderen Standort macht, ist schwierig. Aber wir sind tatsächlich jetzt sehr viel dabei. Deswegen bin ich auch viel unterwegs, einfach andere Institute besuchen, gucken, was machen die, wie können wir da anknüpfen, was können wir vielleicht auch von denen lernen. Solche Dinge. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, ja, dass wir nicht irgendwas doppelt machen, sondern dass wir schauen, was ist schon da. Und nicht nur am DLR, sondern auch natürlich drumherum. Wir haben ja genügend Forschungseinrichtungen, die hier in der Nähe sind. Die Universität in Jena, die Ernst-Appel-Hochschule in Weimar, die Bauhaus-Universität Ilmenau, das MPI, ganz verschiedene Forschungseinrichtungen, mit denen wir auch schon zusammenarbeiten.
Also wo dann unter Umständen auch jetzt gerade hier irgendeinen interessierten Hörer oder sowas auch mit an euch herantreten können und die Kooperation suchen.
Genau.
Denn mit dem Schwerpunkt Daten ist das ja echt, glaube ich, ein interessantes Feld, was jeden heutzutage erwischt. Denn aufgrund der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, Daten zu erfassen, sammelt heute jeder viel.
Mhm.
Also so viel, dass es einen am Ende erschlägt.
Das ist genau der Punkt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also man sammelt jetzt erstmal so in der Hoffnung, da steckt bestimmt was Wertvolles drin. Und dann sitzt man auf diesem riesen Datenberg und muss eigentlich den sinnvoll erstmal nutzen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Das ist jetzt so der Knackpunkt, wo wir gerade drin stecken. Also Analysemethode oder künstliche Intelligenz ist eine Möglichkeit, wie ich irgendwie Analysemethoden bauen kann.
Mhm.
Aber sicher nicht die einzige. Und da muss man halt vielleicht auch Technologien finden, die so ein bisschen mit dem Menschen zusammenarbeiten, weil letztendlich mache ich das ja für den Menschen.
Hm. Beziehungsweise hat auch der Mensch in der Regel so viel, also kann auch noch ganz leicht Wissen in die Daten mit einfließen lassen. Diese Sache, was wir vorhin ja hatten, eben mit dieser semantischen Kennzeichnung, dass man ganz klar an ein Feld dran schreibt, das ist das und das. Und konsequent auch dort nur das einträgt, auf das man dann auch besser mit diesen ganzen Daten umgehen kann.
Mhm.
Da sehe ich nämlich zum Beispiel gar nicht mal solche großen, schweren Sachen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, dass das notwendig ist, sondern auch diese klassischen Datenauswertungen mit statistischen Verfahren sind dann greifbar, wenn ich meine Daten gut aufbereitet habe.
Genau, und wie gesagt, in manchen Bereichen ist es auch notwendig. Wir hatten ja vorhin die Datensuche zum Beispiel.
Mhm.
Und das funktioniert offensichtlich auch bei Google nicht so besonders gut. Sie haben jetzt neulich eine Datensuche rausgebracht, aber die sind auch tatsächlich darauf angewiesen, dass Menschen diese Datensätze vorher annotiert haben.
Mhm.
Funktioniert eben nicht so wie auf Dokumenten, wo die ja schon sehr gut sind. Genau, also es muss einfach die Fähigkeiten, die der Mensch hat, die sollten auch gut genutzt werden und diesen Brückenschlag zwischen automatischen Algorithmen und den Fähigkeiten des Menschen, der fehlt irgendwie noch so ein bisschen, der muss noch stattfinden oder verstärkt stattfinden, sagen wir mal so.
Es ist so ein blindes, Computer sind toll und jetzt rennen wir denen hinterher geschehen und man hat im Prinzip auch noch den Menschen irgendwie dabei vergessen, übersehen.
Genau.
Ja, das ist vielleicht dann jetzt auch wiederum für uns so dieser Brückenschlag, der zurückführt zu den Bürgerwissenschaften.
Sehr gut.
Denn das ist ja genau dann mit das, was es möglich macht, auch die Fähigkeiten der Menschen zu nutzen, die in dem Sinne in diesen ganzen Prozess mit einzubringen. Mhm. Und ja, im Prinzip auch diesen ganzen an den Ergebnissen teilhaben zu lassen.
Genau.
Mhm. Das ist insofern wäre es ein schönes Schlusswort. Ja, gut, wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Und unter Umständen belassen wir es auch einfach heute dabei. Genau. Die 8 Minuten gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen Musik. Und ich sage herzlichen Dank an dich, Friederike Klahn.
Ja, freue mich,
genau,
dass ich hier sein konnte.
Wir werden auf der Webseite dann von uns mit zur Sendung auch den Verweis mit zum DLR und alles veröffentlichen. Wer also von unseren Zuhörern sich genauer dafür interessiert oder nochmal irgendwas nachfragen will, der kann im Prinzip dann ja auch den Weg finden.
Mhm.
Genau. Und dann nochmal am Ende der Sendung einen herzlichen Dank an die Hörer aus Weimar, die offensichtlich jetzt durchgehalten haben oder doch erst etwas später eingestiegen sind beim Datenkanal. Es ist unsere Sendung auch zu finden dann im Internet unter datenkanal.org. Wir selber haben einen Matrix-Raum, das heißt, das ist ein Chatraum, in den ihr uns finden könnt. Wir, das sind normalerweise Jens Kubizil und ich, der Jörg Sommer. Heute halt nur ich allein, aber mit der nächsten Sendung werden wir dann wieder zu zweit hier sitzen und zusammen die Sendung bestreiten. Ja, und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, wünsche euch eine schöne Zeit und genau, bis dann.
Tschüss.